Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Hallo, hier ist Autokino-Folge. Keine Ahnung, wir sind auf der Couch bei mir und haben heute ein halbfertiges Zoom, weil die ganzen Kabel nicht mehr in Zoom ran wollen.
Hey, und ich bin auch da. Yeah, herzlich willkommen auf meinem Channel. Wollen wir mal so anmoderieren, so ein bisschen YouTuber-mäßig? Nee. Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Wir haben was zu verlosen und es gibt auch Sachen, ihr müsst nur hier den Link klicken. Yeah.
Du brauchst Urlaub. Du brauchst Urlaub, Christian.
Ja, ich bin kurz vom Urlaub. Ich hab's geschafft, Max. Ich bin ganz kurz vom Urlaub. Du kommst gerade aus dem Urlaub.
Ja.
Urlaub, du hast viel gechillt. Und ich habe heute meinen letzten Arbeitstag hinter mich gebracht. Und jetzt habe ich ganze 4 Wochen, es sind 28 Tage, sind genau 4 Wochen frei.
Aber weil das Restaurant, wo du arbeitest, immer noch zu hat? Oder hast du einfach die 4 Wochen Urlaub genommen? Nee, ihr habt zu, ne?
Nee, wir haben nicht zu. Ich habe unbezahlten Urlaub jetzt tatsächlich. Okay. Ich gehe jetzt einen Monat lang nicht arbeiten und dafür bekomme ich leider auch kein Geld. Aber deswegen gibt es ja Gott sei Dank Patreon. Deswegen sollten wir jetzt...
Da müsst ihr richtig Gas geben, dass der Chrissy was Chrissy sein kann.
Genau. Dafür gibt es ja Gott sei Dank Patreon, dass ich mir das auch mal erlauben kann, jetzt einmal zu sagen, okay, einen Monat mal nicht arbeiten. Ich habe ganz kurz, also ich will jetzt hier nicht jammern oder so, aber ich habe wirklich seit der Tour keinen Urlaub mehr gehabt. Also seit der Tour habe ich noch nie Urlaub gemacht. Also immer in mein Urlaub.
Muss man ja auch sagen, ist ja für dich kein Urlaub.
Also nee, das ist wirklich kein Urlaub. Im Gegenteil eigentlich.
Das ist eigentlich das Anstrengendste, was man machen kann, seine Urlaubszeit.
Hab da natürlich auch viel Spaß gehabt und das war eine schöne Sache so, aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit und im Prinzip fahre ich ja immer in meinen Urlauben, wenn andere Leute Urlaub machen und ich habe halt auch nur 25 Tage oder so, gehe ich halt immer mit Radio Nukular auf Tour oder jetzt mit Autokino auf Tour oder bereite so Sachen vor, wie zum Beispiel diesen Gästemonat, da waren wir auch ein paar Tage in Berlin. Ja. Das war zwar auch eine geile Zeit, aber da haben wir auch nur gearbeitet, ne?
Das war überkrass. Also der Gästemonat war ja auch, das waren 10-12 richtig heftige Tage für mich und für dich auch.
Ja. Und jetzt nach dem Autokino-Event, worüber auch noch gleich nochmal gesprochen wird, habe ich am nächsten Tag, am Sonntag, direkt wieder gearbeitet. Also samstags war das Event und sonntags nachmittags musste ich wieder arbeiten. Dann habe ich Max noch rausgeklingelt, dass wir diesen Bus wieder leer räumen frühs und den Stänger. Und seitdem die ganze Zeit durch und jetzt habe ich es endlich geschafft. Heute war mein letzter Tag. Ich habe fast geweint, als ich vom Hof gefahren bin.
Glaube ich.
Und es ist wirklich so eine Anspannung, die mir abfällt. Und jetzt weiß ich, okay, du kannst jetzt einfach mal 4 Wochen lang nichts tun. Es werden ein paar Sachen passieren, so natürlich. Ne, man plant ja immer irgendwas und was auch immer das sein wird, lass dich überraschen. Aber ich so ganz faul 4 Wochen rumliegen, ich glaube, das ist gegen unsere Natur. Das können wir einfach nicht. Aber einfach mal zu wissen, ich kann jetzt auch einfach mal 3 Tage am Stück, das werde ich jetzt auch machen. Gut, übermorgen treffen wir uns neben dem Podcast auf, aber ansonsten habe ich keine Termine mehr bis Sonntag. Sonntag fahre ich dann nach Hamburg, da bin ich dann...
Wann treffen wir uns den Podcast aufnehmen?
Am Freitag, oder? Dachte ich. Oder den nächsten Freitag?
Nee, Freitag... Christian, wir machen das Planung immer außerhalb des Podcasts.
Nee, ich dachte, ich habe dich vorhin während des Films gefragt.
Ja, da habe ich wahrscheinlich einfach nur Ja gesagt, okay. Und mein Handy gestarrt oder sowas.
Okay, nee, gut, alles klar. Was ich sagen will ist, am Sonntag fahre ich nach Hamburg, das mache ich mit Kau und Schluck zusammen, da treffen wir uns mit ein paar coolen Leuten, coole Leute klingt schon mal richtig uncool auf jeden Fall.
Coole Leute klingt mega uncool.
Und glaubst du zu uns, jemand der sich mit uns getroffen hat, hat schon gesagt, treffe ich ein paar coolen Typen?
Nee.
Ich treffe mich mit zwei coolen Typen.
Wenn, mit coolen Typen,
ja. Ja, die haben Podcast. Okay, wie cool kann es noch werden? auf jeden Fall treffen wir uns halt mit so ein paar Köchen und so ein paar Bierbrauern und so, machen so ein bisschen Kau- und Schluckkram halt. Aber da der Max ist dann auch oben in der Gegend, ne? Kannst du ja auch drüber reden eigentlich, ne?
Wann? Jetzt nächste Woche dann, ja, in Hamburg. Ich fahre auch ins Klimansland, ja.
Du fährst ins Klimansland. Ich war ja da. Du gehst auch zu Zora, also zu Kochmar, ne? Wird ein bisschen gekocht. Und weißt du schon, was du kochen wirst eigentlich?
Uh-uh.
Also mal ganz kurz zur Erklärung. Das Klimansland, das kann ich euch nicht erklären. Das ist ein riesiger Bauernhof, das gehört Finn Kliman. Sehr cooler Typ. Sieht hübsch aus, kann sehr viel. Also eigentlich wehre ich mich gegen solche Leute in meinem Umfeld.
Das finde ich ganz ehrlich. Geht's mir bei ihm auch, ne? Ist einfach schön und kann viel. Kotzt einen komplett an. Man hofft einfach, dass er sehr schnell fett wird irgendwann mal.
Genau. Oder? Genau, ich finde Kliman, was machst du? Und so
Sonst. Vor allem habe ich Finn Kliman letztes Jahr kennengelernt auf der war so eine komische Funkveranstaltung, wie alles, was Funk macht, immer ein bisschen seltsam ist. Und da war der auch, weil er für die Klimasachen laufen ja über Funk so oder werden ja hauptsächlich davon irgendwie so getragen, finanziell, was weiß ich. Und ist auf jeden Fall ein Funkformat und da war er dann auch. Und dann kam er zu mir und sag mal, Rockstar, das mit der Mucke, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich dachte, was willst du jetzt? Wer bist du? Ich wusste auch nicht, wer der ist, weil er einfach so schlaksig frech ankam. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen vorausgesetzt, man weiß, wer er ist. Und ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt bis zum Kliman. Als auch dann, bei dieser Nummer wurden halt dann immer so verschiedene Leute wurden dann so erwähnt, so, ja, und ein Phone-Format ist gute Arbeit. Und dann haben wir alle sehr, sehr laut applaudiert. Und dann kam irgendwann, ein Format ist die Binge Boys. Und alle waren so, okay. Und weil auch überall wurden Bilder eingeblendet, bei uns einfach so eine Soundcloud-Tonspur. Und dann kam irgendwann Klimasland, alle sind ausgeflippt. Und ich war dann so, hä, was ist das, warum? Und ich zu meiner Sitznachbarin so, wer ist das? Und der Witz ist, an dem Tisch saß gegenüber Corinna, mit der ich jetzt der Umschlag mache. Und wir fanden uns, also ich fand sie, ich dachte, die ist aber nett. Und sie dachte so, was ist das für ein Spaß? haben wir danach dran festgestellt. Und dann war noch Finn und den fand ich irgendwie so super seltsam. Und dann habe ich erst gecheckt so, wow, das ist ja ein überkrasser Typ. Und der macht ja mega viel.
Der macht super viel, ja. Also ich wurde da ja ein bisschen rumgeführt auf dem Klimansland und hab erfahren, was der so alles macht. Er hat irgendwie eine Werbeagentur, dann macht er Mucke, dann restauriert er Möbel, dann baut er gerade ein Restaurant ins Klimansland. Er besitzt einen Bauernhof, den er selbst gekauft hat. Dann hat er noch ein schönes Häuschen. Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, aber er hat auf jeden Fall wohl eine feste Freundin. Sowas ist auch, finde ich, auch immer positiv. Schade, dass das bei dir nicht der Fall ist, Max, aber das kriegen wir auch noch hin. Da arbeite ich mit Hochdruck dran. Und ich bastel dir schon seit Mitte des Sommers, bastel ich dir was aus Knete.
Die Frau, die du suchst, die muss noch gebacken werden. Du bist ja Koch. Mach doch mal,
Christian. Naja, und da war ich da und hab mit der.
Eine hässliche Brötchenfrau.
Hallo!
Ja, Brötchenteil verzaubert, der redet mit dir.
Okay, eine hässliche Brötchenfrau, aber es werden halt immer frische Brötchen da, ne? Ja. Ich wohne jetzt auch.
Reiß dir mal den Arm ab.
Ich wohne jetzt gegenüber von einem Bäcker und es gibt noch viel zu erzählen. Jetzt muss ich mich mal ranhalten. Also die Vanessa hat uns eingeladen, ein ganz liebes Mädchen, dahin zu kommen. Die haben wir in Hamburg kennengelernt, nach einer Radio Nukular Show und hat die uns eingeladen. Dann sind wir da hingefahren und ich habe ein bisschen gekocht mit dem Dennis von Kau und Schluck. Wir haben ein bisschen so Freestyle-mäßig, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Da haben wir einfach mal einen rausgekotzt, der kein Problem für uns, ne? Wir sind ja Köche. Und das war sehr, sehr witzig. Kommt, glaube ich, am 15.02. schon raus, die Folge. Wir haben auch einen Podcast dazu aufgenommen mit Zora zusammen. Also jetzt ein bisschen Couch-Schluck-Werbung endlich mal hier. Ja. vielleicht wird es so noch was mit dem Podcast. Und jetzt geht der Max dahin und wird auch mit der Zora kochen. Und das wird bestimmt auch sehr, sehr lustig. Und das können wir auch dann anschauen, schön auf Klimansland. Können wir machen. MC Fidi war auch schon da.
Ja, nur die erfolgreichen Typen, oder, Leute?
Naja, was soll ich nur sagen? Ich habe einen Bäcker genau gegenüber, Maxi, und du bist ja jetzt schon ein bisschen im Sportmode, ne?
Bisschen, ja.
Ja, also auf jeden Fall, siehst auch gut aus, muss ich sagen.
Danke.
Da hast du mir so eine Pizza, ein Bild von der Pizza geschickt, die sah so geil aus.
Das muss ich erzählen. Das war eine Pizza, die wurde beworben mit, sie hätte 600 Kalorien. Die habe ich gefunden im Woodstone, das ist ein Laden in Harlem. Harlem!
Im Woodstone.
Ist ein Laden in Harlem. Ja, und jetzt denkt ihr so, krass, wo war der denn? USA? Ich war in Holland, da gibt's auch Harlem. Woodstone ist so ein kleines, popeliges Pizzeriechen. Hipster-Pizzeriechen, da kann man Wein und Pizza, wird das ganz groß. So Woodstone, Wein und Pizza. Und da sitzen mittags schon Leute, die Holländer, die lassen sich aber auch gut gehen. Die trinken dann, die saufen sich mittags schon einen rein. Das ist mega. Und da war ich dann, da gab es eine Pizza, die wurde beworben, sie hatte 600 Kalorien und die war so fucking gut. Also das war wirklich, das war unverschämt gut.
Wie viele Kalorien darfst du am Tag essen?
Ich glaube, ja, also ich dürfte so 2400 oder 2000 eigentlich. Also wenn ich abnehme, wenn ich abnehmen will, kann ich 3 Stück essen. Wenn das wirklich stimmt. Wenn das wirklich stimmt, dürfte ich am Tag 3 davon essen. Ich hab mir wirklich Pläne gemacht, wie es ist, 3-mal am Tag nach Harlem zu fahren, um diese Pizza zu essen. Weil das von Bergensee sind es halt jedes Mal 30 Kilometer. Aber es ist so, ich bin ja nochmal hingefahren dann extra. Und es war so gut. Es war wirklich so fucking gut. Sah
auch richtig lecker aus. Und ich bin ja gerade auch so ein bisschen auf dem Gesundheitstrip. Ich habe gesagt, bei mir wird der Februar richtiger healthy Monat. Ich mache Ich habe gesagt, okay, ich habe mir so einen Thermomix, du hast ihn gesehen, liegt schon in meinem Auto, mir so einen Thermomix stibitzt auf der Arbeit. Ja, und werde mich quasi damit jeden Tag so ein bisschen mit ein paar Sachen zusammenmixen, so leckere Kleinigkeiten. Das mache ich übrigens über Patreon, also wenn ihr Bock habt, da so ein bisschen mitzumachen. Ich brauche noch einen Hashtag. Habe ich mir gedacht. Hat mir der Lukas heute gesagt, du brauchst einen Hashtag.
Das ist geil, dass Lukas sich manchmal so unnötig... Also
du brauchst einen Hashtag für deine Fitnessbewegung so. Mach dich wahr oder Hashtag irgendwas mit Autokino halt.
Nicht ganz so dick.
Nicht ganz so dick, okay. Hashtag nicht ganz so dick. Könnt ihr mitmachen und auf Instagram Sachen posten. Oder keine Ahnung wo. Oder auf Facebook. Ich verstehe es eh nicht mit den Hashtags. Ist ja auch egal. Fakt ist, ich werde auch öfter mal Rezepte posten, habe ich mir gedacht. Und zum Beispiel mache ich jetzt morgen früh wahrscheinlich so eine Acai Bowl. Ja, das ist so eine Beere, die ich dann mixe mit... Ey, ist egal. Wir sind hier nicht bei Kaunschuk. Guckt einfach bei uns auf Patreon vorbei. Da werdet ihr sehen, was ich mache. Ich poste Fotos. Ich werde auch mal posten, dass ich im Fitnessstudio bin, weil ich merke nämlich, dass ich jeden Monat 45 Euro bezahle, Alter, für ein Fitnessstudio, in das ich nicht gehe.
Ich zahle immer noch das Internet in Heusenstamm bis Februar 2019, auch 50 Euro.
Ich bezahle noch das Internet aus der Steingasse, da bin ich vor 3 Jahren ausgezogen.
Mann, wir könnten so einen krassen Finanzhaushalt haben, aber dann passieren einfach nur Dummheiten.
Naja, so ist es halt. Aber ich gehe da jetzt auch mal wieder hin in dieses Fitnessstudio, weil ich habe mich lange gefragt, wer ist eigentlich dieser Klaus Fuchs, dem du jeden Monat 45 Euro überweist? Weil es mir aufgefallen ist, dieser Klausi ist, bei dem ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe. Das wird auf jeden Fall super. Da gehe ich wieder hin. Und ich werde natürlich diese Fotos auch posten. Und das mache ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mir denke, ich brauche jetzt mal wieder Patreon-Content, sondern ich mache das ehrlich gesagt, damit ihr mich überprüft, weil ich... Vor euch will ich nicht versagen. Ich denke mir, ich werde jetzt mal einen Monat durchziehen. Und
das ist eh so eine neue Chrissi-Masche, dass der Chrissi einfach Ding ausspricht und dann sagt so, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es machen. Da bin ich mal gespannt, ob das...
Ja, passt. Bei den 100 Tagen ohne Alkohol und Zigaretten, hat es geklappt?
Ja, das hat geklappt, das hat tatsächlich geklappt. Ich bin gespannt, du hast ein Kochbuch angekündigt.
Genau, ich habe ein Kochbuch angekündigt, das wird dieses Jahr geschrieben. Ob es jemand verlegen will, weiß ich nicht. Wir hoffen es einfach.
Nerdrevolution 2 kam auch 2017 raus. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Es war sehr Untergrund, die Platte.
Ja, Musik zum Beispiel ist so ein Thema, da traue ich mich noch nicht, was zu sagen, weil ich das eben noch nicht weiß, ob ich da was hinbekomme, so.
Ja, ich finde, Kochbuch ist auch ein realistisches Ziel.
Ja. Gut. Das war nicht ironisch gemeint von Max, ne?
Das war gerade, nee, finde ich wirklich.
Ja, okay. Kochbuch ist machbar. Also, ich werde auf jeden Fall ein Kochbuch machen und ich werde diesen Februar durchziehen, so healthy, wie es für mich geht. Ich werde jetzt nicht so eine Scheiße machen, dass ich mir abends sage so, okay, wir sitzen jetzt hier, also ich fahre zum Beispiel Sonntag nach Hamburg und dann sitzen wir abends mit Salt und Silver zusammen, das sind so richtig krasse Köche, die haben übrigens auch schon Kochbücher geschrieben, mit denen unterhalten wir uns auch deswegen. Und wenn sie bringen Essen mit, wenn die mir da irgend so einen geilen Taco hinlegen oder sonst irgendwas und es ist abends um 11, dann fresse ich den geilen Taco. Ich will nicht so ein Futter-Nazi werden, nee. Weil solche Leute sind einfach todesnervig. Aber es geht ja nicht darum, dass ich im Moment keinen Taco essen kann, sondern es geht darum, dass ich an den 3 Tagen danach keinen scheiß Taco abends um 11 fressen soll. Ich versuche einfach, so gut es geht, auf mich zu achten. Und dazu gehört auch, dass ich sage, ich lösche mir jetzt mal Facebook und WhatsApp vom Handy. Und Instagram nutze ich wirklich nur noch, um Sachen hochzuladen und wenn jemand mir direkt schreibt, zu antworten. Aber nicht mehr dieses auf Entdecken gehen und da rumsuchen und so, wie so ein Gehirnamputierter. Ich liebe Social Media, ich liebe das Internet, aber ich habe mir gesagt, das mache ich jetzt einfach mal nicht und gucke einfach, was das mit mir macht. Weißt du? Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es auch total schlimm, aber vielleicht habe ich nochmal wieder gefühlt mehr Zeit so am Tag und vielleicht setze ich mich auch mal hin und spiele so ein Videospiel wie Journey oder so endlich mal. Ja, das meine ich ernst.
Hast du wirklich noch, ne? Ja. Das Problem war, weißt du, was dein Vorteil ist? Du hast eine Freundin und ihr macht das zusammen. Ist die ganze Zeit da?
Yes, baby.
Gut. Weil guck, das ist nämlich, ich war 2 Wochen in Holland und hab gedacht, ja, machst du auch das Internet aus. Das alleine am Meer, wo niemand ist, geht nicht. Das geht nicht. Ja. So, du bist die ganze Zeit mit deinen Gedanken alleine. Ich habe echt irgendwann angefangen, dem Phil, Kumpel von mir, Sprachnotizen zu schicken, nachts einfach 10, 15 Minuten und den Tag zusammengefasst, so. Da war einfach, der war immer so, ich habe einfach nur voll gelabert. War immer so, hallo Phil, heute ist Folgendes passiert. Und er hat mir immer ganz geduldig geantwortet, aber ich glaube, er war auch immer so, was zur Hölle, warum macht er das? Keine Ahnung. Und irgendwann, ich wollte halt dich in Ruhe lassen, Und dann habe ich halt auch, Marek und Phil waren meine Opfer. Marek habe ich irgendwann auch einfach nur bombardiert. Und er war dann immer so, ha, ha, ha. Und wenn Marek nur noch ha, ha, ha schreibt, dann ist, glaube ich, sein Kopf auch einfach aus. Dann ist er so auf Copy and Paste. So.
Ja, aber manchmal ist man auch einfach müde und dann kommt was Witziges. Marek hat mir zum Beispiel dieses verrückte Bild von sich geschickt, von diesem Typen, den er getroffen hat. Und da habe ich auch nur ha, ha, ha geschrieben, aber das war jetzt nicht abwendend gemeint, sondern ich dachte mir einfach so, okay, es ist echt witzig, aber...
Das ist mein Lieblingsbild. Das ist mein Lieblingsbild des Internets.
Ja. Wenn ihr wissen wollt, um was es sich handelt, hört einfach die neue Folge Prosecco Laune. Das ist halt richtiges Cross-Marketing, was ich hier mache. Super. Cross-Promo.
Umschlag ist auch schon drin. Nugular hast du auch schon eingebaut mit der Tour.
Ja, Nugular habe ich auch schon eingebaut.
Rumblepack fehlt noch.
Rumblepack, ja.
Wenn ihr mal einen Typen sehen wollt, der sich richtig krass verschuldet hat, dann hört doch mal Rumblepack. Spaß. Tim Hilscher ist nicht verschuldet. Ja, sonst haben wir alles. Haben wir alles drin? Ja, ich glaube schon.
Ja, Leute, mega. Aber was hast du eigentlich in Holland gemacht?
Ich hab gechillt.
Hast gechillt?
Ja, und ich habe an meinem Buch gearbeitet.
Ja, das ist wirklich, du machst auch ein Kochbuch, ja, ne? Ich
mach ein Kochbuch. Kochbuch für Frühstückszerealien.
Das ist mega, das finde ich gut. Ey, ich habe eine geile Kreation. Soll ich dir mal sagen, welche? Ja. Was erzähl ich dir? Was könnte dich mehr flashen? Ich sag dir zwei Namen und du musst ja auch so, welches Gericht du wissen willst, okay? Waffle and Truffle oder Wild Dog?
Wild Dog.
Okay, der Wild Dog ist ein Hot Dog, aber mit einer Wildschweinbratwurst, Preiselbeersenf, ja, so angelegten Rotkraut, ein bisschen Sour Cream. Wie findest du das bisher?
Mm.
In einem Brioche.
Christian!
Ne? Und jetzt, pass auf.
Wildschweinbrat, Alter.
Ja, und jetzt kommt Waffle and Truffle.
Ja.
Das ist, also ich weiß nicht, ob es das schon irgendwo gibt. Ich weiß wirklich nicht, aber ich habe das meinem Chef gemacht. So, wir haben so ein bisschen Probekochen gemacht. Und ich habe gesagt, ich habe was, das heißt Waffle and Truffle und es schmeckt wirklich pervers. Und da hat er gemeint, okay, ja, bin ich mal gespannt. Und ich dachte, der sagt sowas wie, ja, okay, ist ein bisschen too much, ne? Aber es ist einfach eine Waffel, du backst eine Waffel, aber du backst die mit ganz viel Parmesan drin und dann machst du diese Waffel auf und dann ist die A ganz leicht und dann machst du die auf und dann ist es so cheesy einfach, so eine cheesy Waffel, was echt krass ist schon. Und dann machst du einfach ein Rührei, so ein ganz schlappriges Rührei, ne? Und da machst du einfach ohne Ende Trüffelbutter rein. Also, dass das richtig heftig nach Trüffelbutter schmeckt. Dann am Ende wird nochmal ein bisschen schwarzer Trüffel drüber gehobelt, ne? Und das habe ich gegessen. Und das ist wirklich eins der krassesten Sachen, die ich, glaube ich, je gemacht habe. Das ist so abnormal pervers, aber es ist richtig, richtig
geil. Kriegt man Trüffel jetzt noch an der Tanke, Christian?
Ich habe zu Hause tatsächlich immer ein gutes bisschen Trüffelbutter.
Echt?
Ja.
Trüffelbutter.
Okay. Trüffelbutter. Problem ist nur, der ganze Kühlschrank stinkt danach. Also, weil das echt keine schlechte Butter ist. Die musst du eigentlich nochmal einvakuumieren. Naja.
Aber wo kriegt man denn Trüffelbutter?
Das kriegst du in Feinkostgeschäften.
Haben wir in Aschaffenburg sowas?
In Aschaffenburg haben wir 2-3 Feinkostgeschäfte, ja.
Was ist ein Feinkostgeschäft in Aschaffenburg?
Zum Beispiel in der... Jetzt, wo du, glaube ich, gute Trüffelbutter bekommst, ist im Le Fromage. Das ist da, wo dieser E-Zigarettenladen ist, wenn du von unserem Berber rauskommst. Das ist so ein Käseladen.
Weiß ich da.
Ich glaube, da gibt's gute Trüffelbutter, habe ich mal gehört.
Okay, krass. Ja. Das ist doch so kaffeemäßig und so.
Käse, ja.
Ja.
Naja, auf jeden Fall in der Straße irgendwo bekommst du welche. Ich habe meine von so einem Lieferanten, der uns einfach beliefert.
Okay, du bist natürlich an der Quelle, das ist natürlich auch unfair.
Das ist unfair, denkst du jetzt, aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist auch schlecht für meine Figur, das habe ich gemerkt. Weil wenn du nämlich Waffle and Truffle probierst, dann probierst du halt mal ein bisschen was. Und danach machst du noch Wild Dog, den probierst du dann auch und dann merkst du, ich sag mal so, Waffle and Truffle hat mehr als 600 Kalorien.
Ja, klingt auch so. Aber es ist auch wahnsinnig lecker. Ja. Wahnsinnig lecker. Ja,
das ist echt saugeil. Magst du Trüffel?
Ich mag Trüffel immer mehr tatsächlich, ja. Komm langsam auf den Geschmack. Ich habe in Holland, habe ich immer abends versucht, Low Carb zu kochen. In Holland gibt es Brokkolini. Ich krieg nirgendwo hier in Aschaffenburg Brokkolini. Ich bin ja großer Brokkolini-Fan. Und in Bergen an See liegt der einfach überall rum, auch am Meer und an der Straße und so.
Cool.
Aber bei uns kriegst du das Zeug im Supermarkt nicht. Dann habe ich da immer irgendwie so. Und das muss man halt echt mal sagen. Die holländischen, ich nehme mal kurz, da musst du nicht mal halten. Die holländischen Supermärkte, also Albert Heijn ist ja so die. Ist
richtig
ja,
geil.
Ist ja die Kette da.
Allein was da an Craftbier steht, ne?
Ja, das stimmt. Also ich bin ja überhaupt nicht in diesem Craftbeer-Ding drin, aber ja. Die haben so viel Craftbeer.
Ja, ist verrückt.
Aber es ist eh in Holland ein Riesenthema auch. Also irgendwie kriegst du dann hier gefühlt an jeder Ecke wahnsinnig viel Craftbeer. Sogar war in der Tanke, da hatten sie einen extra Craftbeer-Kühlschrank von oben bis unten gefüllt. Das fand ich schon krass. Aber was echt, also was, die haben halt so eine frische Theke, wenn du reinkommst, so mit Sachen, die zwar einvakuumiert sind oder die halt verschweißt sind, aber die halt jeden Tag irgendwie da frisch reingestellt werden. Und das haben wir auch immer, so ein kleines Schälchen beim Rewe, und da sind es halt Schränke voll mit frisch gemachten Nudeln und so.
Richtig geilen Scheiß, das ist eben das.
Ja, die haben mega geiles Zeug. Und auch das Hähnchen, was du da kaufst, was so, die haben so ein, im Albert Heine gibt's ein Hähnchen, das ist so in so einer italienischen Paste, ist das halt einfach, keine Ahnung, halt einmariniert, und das kaufst du und das kannst du in die Pfanne schmeißen. Das kann auch da drin bleiben, wie lang das ist immer sauzart, das ist unfassbar, das ist einfach, die haben besseres Essen.
Naja, das liegt an der Flüssigwürze, die da drin ist, das ist also eigentlich nicht so geil, okay. Aber das stimmt, das ist wirklich zart, ja, aber das ist so Flüssigwürze, das ist ein bisschen, das ist kompliziert zu erklären, aber das kriegst du in Deutschland auch, solche Flüssigwürze, so flüssige Würze, Hähnchenbrüste, aber die haben wirklich besseres Essen, und das ist nicht, und das sagt man nicht nur so, weil es ist auch bei dem Obst und beim Gemüse ist es so, dass zum Beispiel die Länder Frankreich, Belgien und die Niederlande besseres Obst und Gemüse bekommen. Aber die bekommen ja nicht besseres Obst und Gemüse, weil die irgendwie näher an der Quelle sitzen, wobei natürlich 80% des Gemüse, was es gibt in Deutschland, auch aus Holland kommt. Sondern der Punkt ist einfach, dass die Holländer, A, bezahlen sie dafür mehr Geld, und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ich glaube, Holländer und Belgier und vor allem die Franzosen, die zahlen einfach mehr Geld für Essen, für Lebensmittel, während wir Deutschen zum Beispiel uns eher auf solche Sachen einlassen, wie ein Auto zu kaufen für 60.000 Euro, was eigentlich total behämmert ist, dass wir uns so teure Autos kaufen und dann fressen wir Scheiße. Ey, lieber scheiß Auto fahren, aber dafür jeden Tag geil fressen. So, das ist eben mein Motto. Und Broccolini sind noch diese, mit diesen langen Stängelchen, diese dünn, die sehen so ein bisschen dünner aus, das ist wie Brokkoli. Das ist Broccolini, ne? Das ist echt lecker, ja.
Das ist wirklich lecker. Und dann habe ich gesehen, das gibt's auch noch mit, das gibt's auch mit Blumenkohl. Blumenkohlini, keine Ahnung. Gibt's auch noch, gibt's in Weiß dann auch nochmal. Okay. Gespiegelt. Also du musst dir vorstellen, Brokkoli sieht aus wie so ein fetter Baum im Wald. Mhm. Und Broccolini sieht aus wie so ein sehr zart gewachsener Baum. Also einfach so wie so ein gestreckter Baum. Das ist einfach verschiedene, ist Geästform.
Aber ist auch ein Geschmacksunterschied?
Bisschen, ja. Ich finde, es ist mehr grün-spargelig zwischendrin.
Ah, ja, genau. Das sieht auch so ein bisschen aus wie grüner Spargel. Ich weiß, das ist
mega.
Das ja, ich aber ich bin auch riesengroßer Brokkoli- und Blumenkohl-Fan. Also was ich jetzt die Tage gemacht habe, war, ich habe mir diese Nüsschen geholt, die es beim Thai gibt. Da gibt es ja einmal mit so Wasabi, das finde ich ja abartig. So Wasabi-Nüsse geht überhaupt nicht, finde ich ekelhaft. Ah. So, was ich aber geil finde, sind so die gleichen Nüsse, nur mit Chili drumherum. Und die sind nicht ganz so scharf, weil also die Wasabi-Nüsse sind ja die Hölle. Und diese Chili-Nüsse sind überhaupt nicht scharf eigentlich. Das ist eigentlich eine relativ entspannte Schärfe. So. Also jeder, der Sriracha essen kann, so ist es auch locker. Und die habe ich mir geholt, die habe ich mir kaputtgeschlagen. Und dann habe ich mir so ein bisschen in heißem Öl, Brokkoli habe ich ganz fein gehackt, dann habe ich den da reingeschmissen, habe das angeröstet, dann habe ich diese Nüsse dazu, habe das mit angeröstet. Und dann habe ich mir einen schönen Salat gemacht mit ein bisschen Mandarinendressing. Das war echt geil, das kam richtig gut. Am Ende habe ich noch Parmesan drauf, da hat meine Freundin gesagt, ich glaube, das mit dem Parmesan war too much. Aber alles andere war echt nice, das war eine richtig geile Mischung, Mandarine, Blumenkohl und ein bisschen Chili-Nüsschen. Das kam richtig gut auf den Salat.
Mmh. Christian.
Ja.
Kleiner Verführer am Herd.
Ich bin echt ein Verführer am Herd. Ja, und ich habe mir sogar angewöhnt, danach die Küche sauber zu machen.
Irre, du lernst! Guck mal, der Christian. Doch kein Escape Room bei dir in der Wohnung, oder? Mega. Ja, ansonsten, Klimansland war Autokino-Event. Ich glaube, hast du da schon irgendwo drüber geredet?
Ja, ich habe da schon lange eigentlich drüber geredet. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Wo wir noch drüber reden müssen, ist, dass jetzt bald eine Tour ansteht vielleicht lieber. Da will ich ja immer noch mal drauf hinweisen, zeigt.
Ja, da gibt es noch ein paar Karten.
Ja, da gibt es noch ein paar Karten, die ihr kaufen könnt.
Für Frankfurt, für München.
Für Dortmund gibt es auch noch 2, 3.
Für Dortmund, für Hamburg, für
Köln.
Stuttgart.
Stuttgart ist schon echt am, ich glaube Stuttgart und Hamburg läuft am besten.
Ja, laufen am besten.
Verrückt, Stuttgart.
Köln, Hamburg, Stuttgart war es irgendwie so.
Ja, Köln, Hamburg, Stuttgart. Naja, kommt gerne vorbei, es würde uns sehr freuen.
Wir haben einen mega Abend hingeliefert. Also ich habe es auch in einer intimen Stunde letztens gesagt, als ich heimgefahren bin. Ich so, ganz ehrlich, also man kann uns ja viel vorwerfen, aber ich bin auch danach, bin ich ja zum Kutter gelaufen, dann standen Dominik Slotty, nicht Dominik, der stand auch da, aber der Dings stand da, der Lühn und der Kruschel. Mhm. Und die haben ja mal in irgendeinem Podcast so ein bisschen auch so über die Nukulatur geredet und dann auch so sich völlig verdient kritisch darüber geäußert, so. Und es war, wusste ich ja, und das war ja auch Thema, und dann habe ich mich nur zu den beiden hin und habe gesagt so, wenn ihr ein Scheißwort über diesen Abend verliert, bringe ich euch um. Weil das, ihr könnt über heute nichts Schlechtes sagen. Und dann haben sie auch gesagt, so, also der Kruschel meinte dann auch gleich so, ja ey, einfach, also ne, Lühn auch so, ey, das ist das Beste, was ich hier von euch gesehen habe.
Das ist krass, ne? Das haben die, also der Lühn hat das auch zu mir gesagt, der kam richtig, also beide eigentlich, beide, da habe ich mich auch so gefreut, weil, also es klingt immer ein bisschen blöd, also natürlich ist jeder Hörer gleich, aber ein paar
Gesichter. Ja, aber die beiden waren auch einfach auf so vielen Gigs, die haben sich so viel angeguckt, genau, die haben einfach, die können das beurteilen, die haben nicht einen Gig gesehen.
Genau, ein paar Gesichter, mit denen hast du natürlich, also ich habe mit dem, haben dem Kruschel zum Beispiel jeden Tag ein kurzes Gespräch geführt, so. Ich kenne den auch mittlerweile, genau wie den Lühn, so. Also das sind halt einfach Leute, die triffst du immer wieder, und wenn so einer dir dann sagt, dass es das Beste ist, was ihr bisher abgeliefert habt, so. Es waren schon echt ein paar Momente, wo ich echt so, wenn ich nicht so müde gewesen wäre, also ich war so glücklich und so erfüllt in diesem, in ein paar Augenblicken, Blicken, das war wirklich so, ich habe mich umgeschaut und alle waren glücklich. Das war so krass, und ich wusste, ich bin der Grund dafür, oder wir sind der Grund dafür, dass es hier gerade allen gut geht. Der DJ legt gute Mucke auf, die Leute sind gut drauf, so, der Marek ist happy, Lukas ist happy, alle haben sich den Arsch abgearbeitet, der Stenger steht da, ist happy, so, ich guck dich an, du bist fertig und glücklich, so, ich bin fertig und glücklich, so, der Typ, der diesen Kutter macht, so, da muss man auch mal sagen, da mussten wir ja, also, da haben wir einfach Glück gehabt mit solchen Leuten, dann auch das Casino-Kino oder im Stadttheater jedes Jahr, dass wir die Möglichkeit haben, in der Schaffmut das so aufzuziehen. Das liegt auch an den Leuten, die da irgendwie arbeiten. Und alle waren glücklich. Ob das der Typ im Casino-Kino ist, ob das der Typ vom Kutter ist, das Stadttheater. Am Ende waren alle happy so. Und alle waren dann irgendwie da in die Samstagsnachts auf Sonntagsnacht, standen da echt nochmal eine Menge Leute. Die Polizei kam auch. Und da sah es echt ganz lange schlecht aus im Kutter. Das muss man mal sagen. Ich weiß gar nicht, was daraus wurde, so im Endeffekt. Aber ich hoffe, die können so weitermachen wie bisher, weil es halt echt ein bisschen zu laut war am Ende und so. Aber alles in allem war das so eine schöne Sache. Die haben gut Getränke gemacht, so. Wir haben eine geile Show abgeliefert, so. Und dann, wir sind ja nach dem Freitag im Casino-Kino, das war ja ein bisschen zerfahren, der Podcast, weil wir sehr aufgeregt waren. Da waren wir so, ja, da und da, ein paar Stellschrauben, so. Da haben wir uns noch ein bisschen, weil wir dann noch sehr unter Druck standen, da haben wir uns echt einen Kopf gemacht. Am nächsten Tag, meiner Meinung nach, keine Fehler gemacht auf der Bühne. Bis auf den Stenger, der das Klavier weggeschoben hat.
Das ist das Beste. Stenger, nein. Nein, Stenger.
Ja, aber ansonsten keine Fehler gemacht. Souverän da durchgegangen. Ich habe es auch schon mal in der in dem Podcast erzählt, den ich da aufgenommen habe für Patreon. Also das Ding ist halt einfach, dass wir da auch einfach, das ist so ein emotionaler Abend für uns, weil da sind halt einfach echt unsere Liebsten. Da ist der Autokino-Kern an Hörern so, also ein paar haben es leider nicht geschafft, die hatten Tickets, sind nicht gekommen, aber die meisten waren da, die wichtigsten waren da auch so, muss man sagen. Dann sind ist da meine Mutter, da ist meine Freundin, da ist Max-Mama, so, da ist Max-Papa, es ist eben, meine Oma ist da, meine zwei Omas waren da, mein Vater war zum ersten Mal, mein Vater und meine Mutter, die wieder zusammen in einem Raum, im Raum waren, mein Vater mit meinem Stiefvater gequatscht, sowas ungefähr, also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Bedeutung hat, so, aber das ist eigentlich, also ein familiäres Highlight gewesen, dass die beiden sich unterhalten haben, so, und das sind halt so Sachen gewesen, da kriege ich halt Gänsehaut, das sind so Dinge, die mir dann nachträglich erzählt worden sind, irgendwie meine Freundin, die da zum ersten Mal alle meine Leute kennengelernt hat, so ein bisschen, das war auch meine Familie kennengelernt hat, das waren echt heftige Momente, so, und dann stehst du da und dann weißt du, jetzt geht gleich der Vorhang auf und jetzt darfst du nicht verkacken, so, weil dann, also dann hast du dich einfach, weil es ist nicht einfach irgendein Auftritt irgendwo, wir moderieren in einem Kino in Bensheim vor, ja klar, auch Hörern, aber das hat einen ganz anderen Aspekt für uns, so, finde ich, also gerade dieser Abend, das ganze Wochenende war halt gerade dieser Abend, so, und dann geht dieser, dann umarmen wir uns noch so, okay, Chris, alles klar, jetzt geht es los, dann gehe ich raus, mache diese Harry Potter Nummer, ich merke, wie die Leute reagieren, als ich schon rauskomme mit diesem Umarm.
Das war wirklich krass. Das war wirklich, ich glaube, das war jetzt in der ganzen Zeit, wo wir irgendwas mit Podcasts auf Bühnen machen, war das für mich der krasseste Gänsehaut-Moment, weil das war so, fuck, haben die Bock. Ja. Also ich hab dich schon lange nicht mehr so bockig erlebt. Du kamst raus und es war einfach komplett Riot, so. Ja. Und du standest halt einfach nur als fucking Harry Potter da. Das war in dem Moment, wo
da klar, hab ich noch kein Wort gesagt. Da hab ich noch kein Wort gesagt, ja.
Die scheiß Musik ging los, die Leute haben schon gelacht. So, und das ist halt immer, ich finde, das ist Vorarbeit. Dass du schaffst, ein Jahr lang, und es passiert ja nicht gezielt, sondern es passiert dann einfach so, weil irgendwann du sagst so, weißt du, was mich interessiert? Harry Potter. Und dann wird halt über Harry Potter auf einmal geredet, dann wird es auf einmal ein Thema, dann gibt es einen hässlichen Albi-Pulli und alles ist krass. Und dann kommst du raus und die Leute verstehen den Witz schon von der ersten Sekunde an. Es ist sehr, 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 sehr gut, wie Dinge durch Zufall vorbereitet und angeteasert werden und dann dahin laufen. Ja, ja. Das ist so smart gewesen. Da war ich in dem Moment, da habe ich nur, ich habe so gelächelt, weil ich war einfach nur so, wow, ja. Fuck, okay, krass. Und dann kam diese deutsche Wiedernummer.
So, Regel Mordi, Regel Martin Moment.
Und dann schmeißen wir, dann geht diese Musiknummer los, wir rennen über diese Bühne, machen nur schrägen Scheiß.
Ja.
Und dann knien wir da. Ja. Und der ganze Saal flippt halt einfach aus. Ja. Und alle waren halt so, fuck, ihr Idioten, was habt ihr gemacht? Ja, das ist ja, ja genau. Unfassbar.
Aber das genau war halt diese, ich glaube, das ist halt auch so dieser Rick and Morty-Humor, so einfach dieser komplette, das waren 15 Minuten purer Unsinn, so, also dieser Anfang, ne? Oder 10 Minuten, oder was auch, wie lange das auch immer gedauert hat. Aber das war purer, also das war einfach charmanter Blödsinn, so. Wir haben da echt, also ich fand es so schön, diese, wie ich da diese scheiß Harry Potter Geschichte vorlese, wie du rauskommst mit deinem Rick-Kostüm, so, wie ich zu dir so, also dieser Anfangsgag auch, über den haben wir uns einfach eine Woche lang kaputt gelacht, so, so gefreut auf diesen Moment, dass wir diesen Gag bringen können, so.
Und Rick and Morty? Nee, Rick and Martin.
Und dann dieser Song, den wir einfach, ey, wirklich, weiß man natürlich auch noch, wie wir beim Stängel im Studio standen und diesen Song geschrieben haben und den dann auch aufgenommen. Auch diese ganzen Stunden des Aufnehmens und in diesem Studio gehockt, kurz Verzweiflung, dann auch immer so, ja, lass mich mal in Ruhe, ich geh jetzt mal in den Raum alleine so. Und dann am Ende steht man doch zusammen irgendwie in so einer Kabine und nimmt so ein, allein wie wir vier in dieser Kabine stand, dieses Hörspiel aufgenommen haben, so, also für die nicht da waren, es waren so viele richtig gute Elemente, auch Show-Elemente diesmal. Es waren ja mehr Show-Elemente, auch einstudierte Sachen und so weiter, als es bisher der Fall war. Und das finde ich, hat das Ganze für mich nochmal so Gala-esk gemacht irgendwie, hat es nochmal so hervorgehoben. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und A Little Something zum Beispiel waren richtig gute Gäste, das muss man auch mal sagen. Also Anni war natürlich auch E's Highlight so. Ich finde auch zum Beispiel Jogging Hazard, also jetzt, ich lobe jetzt jeden unserer Gäste, ist klar, aber auch Jogging Hazard so, also das haben, richtig viele Leute haben zu mir gesagt, ey, das war für mich das Highlight, Jogging Hazard, so wie die diese dumme Puppe, wie die mit diesem Spielzeug romantiert haben. Ich finde, wir haben
He-Man-Arme an die fucking Vagina geklebt hat.
Ich finde, man hat sich dieses Jahr auch noch ein bisschen besser Gedanken gemacht, was man mit den Gästen macht, so. Das war letztes Jahr auch noch ein bisschen, zu viel Talk, zu wenig Highlights. Und das ist schön zu sehen, dass wir aus unseren Fehlern so schlau gelernt haben, finde ich. Und die 2-3 Bugs, die wir letztes Jahr drin hatten, die haben wir, finde ich, hervorragend gelöst.
Ja, und nochmal danke für die eine Mail, die am nächsten Tag kam. Also wirklich, das war wieder so, alle kommen zu einem, hauen einem auf die Schulter, sagen, das ist das Schönste, was ich je gemacht habe. Was ein Wochenende, Leute. Ich fahre mit Tränen nach Hause, ich vermisse schon alle, bla bla bla, der André, alle. Der Marek, der ja wirklich Rauch mit Emotionen, so, der ist ja komplett, der war ja, hier, Maxchen, ich vermiss dich jetzt schon, das ist ja alles so schön. Und das war richtig krass, dann kommt am nächsten Tag eine Mail, die ist einfach nur so, ja. Ich habe das alles nicht verstanden, warum baggerst du Pornos da an und sonst, also das war, glaube ich, das Humorbefreiteste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ja. Das war die dümmste E-Mail, die ich in den letzten Jahren bekommen habe.
Ja, ich finde es auch vor allem, ich finde es richtig schade für die Person, die Mail geschrieben hat, weil ich denke mir so, und sie sagt dann so, ja, das sind schon alles so Insider, bla bla, und dann denke ich mir so, ja, also wenn man in 14 Stunden 450 Tickets verkauft, dann geht man davon aus, da kommen Leute, die checken die Insider so. Also das mal, also das,
wenn. Sie sind ja nicht wie beim Madcon-Konzert von der Straße reingeholt worden. So, guck mal, guckt euch mal die zwei Jungs an, damit ihr was los ist.
So, also das wäre total absurd, wenn wir da jetzt irgendwie, wenn wir das verallgemeinert hätten oder so. Natürlich gehen wir auf unsere 3, 4, 5 krassen Themen und gehen darauf ein und machen Albi-Jokes und machen Harry Potter-Jokes und keine Ahnung, was wir alles gemacht haben, so. Und das ist halt bei 444 Leuten richtig gut angekommen. Ja, und sogar meine Oma fand's mega. Also meine Oma einfach
ist aus. Ist ja, glaube ich, auch nicht so drin in den Insidern auch.
Bitte?
Ist, glaube ich, nicht so drin in den Insidern, glaube ich.
Ja, genau.
Meine Mutter auch nicht, die fand's auch mega, die war ganz stolz.
Ja, also deswegen muss man halt einfach sagen, Klar, man kann auch einfach nicht jeden glücklich machen, so, es wird immer zwei, drei Leute geben, die dann am Ende sagen, aber ich fand das übrigens so süß, als der Steffen ist der Veranstalter gewesen, oder mal wieder, und der Steffen, kurz bevor die Bühne aufgeht, Max und ich waren, ich bin so 10 Minuten bevor die Show losgeht, bin ich wirklich fertig mit den Nerven, 5 Minuten vorher auch, und dann so eine Minute vorher bin ich eigentlich relativ cool, das ist ganz komisch. So, da war ich dann so, okay, easy, alles cool, das wird schon. Und dann gucke ich den Steffen so an, und der Steffen liegt so hinter diesem Klavier, so halb auf dem Boden, und ich dachte, was ist denn los, Steffen? Ich piss mir gleich in die Hose. Der war der so
auf. Hat nichts gemacht, der musste nur einmal einen Knopf. Der musste Albi runterlassen.
Der musste Albi runterlassen.
Der musste Albi eine Schnur runterlassen.
Und er war auch an dieser Schnur, bei dem Stadtteil hat er das alles sehr geortet, war an dieser Schnur, war gekennzeichnet Schwein.
Mit Kreide stand Schwein. Schwein. Ah, das war auch einfach fantastisch. Lukas auch sehr souverän.
Ja,
aber muss man, mein Lieblingsmoment war, wie Lukas irgendwann so die Kurve nicht gekriegt hat und so einen kleinen Höhenflug hatte, den er sich an dem Abend natürlich auch verdient hatte. Ja. Aber wie einfach auf der Bühne stand, ich gehe jetzt nicht mehr weg. Und war so, doch, du gehst.
Ja, genau.
Wir sind gerade, du bist gerade drüber. Du gehst jetzt. Das war Stalking Lukas. Tschüss. Und wir gehen einfach. Und wir beiden gucken uns an. Was war denn gerade mit ihm?
Ja. Ja, das stimmt. Das war auch ein witziger Moment. Nein, es waren so viele tolle Momente. Und ich, nochmal ganz kurz, natürlich gibt es zur Tour ein anderes Programm.
Ja.
Also zur Tour wird das Ganze nochmal geändert und dann lassen wir uns noch mehr dummen Scheiß, weil da, wo das herkommt, Leute.
Da gibt es auch noch ein, zwei andere Ideen. Wird Megi. Ja. Ach, Freunde. Ja, ansonsten würde ich das Thema jetzt doch abhaken. Ich musste noch eine kleine Anekdote aus Holland erzählen. Ich hab's auch schon in der Intimstunde erzählt. Ich war ja relativ gefangen in meinem Hotelzimmer, war dazwischen mal was essen und war einkaufen und hat noch mein zweites Gesicht in diesem Urlaub war ja, durch die Sexläden zu fahren und Spiele zu kaufen wie ein Irre.
Welche Läden?
Diese Sexläden, das ist.
Das, wo auch Albi herkommt?
Albi?
Ja, Albi kommt doch auch aus so einem Spielzeugladen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt.
Nee, das war doch in Holland.
Ja, stimmt, ich war in Prag.
Ich hab den aus Prag. Mein Albi ist doch aus Dings, aus Schweiz.
Jetzt wissen die Leute, dass es zwei Albis gibt.
Ein Albi. Und Sex sind so Videos, ist ein Videospielladen, Second-Hand-Laden. Da kosten die Spiele so voll wenig. 1, 2, 3 Euro. Und da habe ich halt einfach, ich habe 127 Videospiele gekauft.
Bitte was?
Was kostet ein Videospiel? Die kosten also 1, 2, 3 Euro.
1, 2, 3 Euro?
Ja.
Und du hast 127 Videospiele gekauft?
Ich habe mir meine Sammlung ein bisschen aufpoliert. Ach, es war schön.
Was für Videospiele sind das? So PS3 oder was dann?
Also das ist dann PS2.
Aber wenn die so wenig kosten, ja.
PS2 kostet gerade nicht viel. Xbox, die erste Xbox kostet überhaupt nicht viel. Ja,
Max, weißt du, warum die nicht mehr so viel kosten? Mhm. Weil das keiner spielen will.
Ja, siehst du? Das ist doch perfekt für Leute, die sich eine Sammlung aufbauen wollen. Du verstehst es nicht. Und dann gab es aber einen Mittag, das war wunderschön. Da laufe ich in Bergen, war ich am Strand unten, Runde gelaufen, lauf wieder hoch. Und in Holland hat ja jeder so seine Wohnung immer auf. Ne? Also die haben ja immer alle so ihre Fenster auf und haben meistens, also denen ist es auch immer scheißegal. Und ich habe mir schon immer gedacht, irgendwann werde ich doch mal in meinem Leben in Holland an einer Wohnung vorbeilaufen, wo man bis in die letzte Ecke reingucken kann eigentlich. Mhm. Die Leute haben Lichter an, hocken auf ihrem, denen ist es auch scheißegal, die haben da nicht so eine Hemmschwelle. Ich mache ja, wie ich keine Gardinen hier in der Wohnzimmer hatte, wurde ich wahnsinnig. Und nein, da ist es überkrass und da sitzt an dem Tag, komme ich vorbei und da sitzt wirklich ein ganz, ganz dicker Mann, komplett nackt auf einer Couch mit so einem grauen Haarkranz, war schon sehr alt auch so, hatte einen komplett behaarten Brustkorb, behaarten Rücken und malte mit dem Pinsel auf eine Staffelei ein Bild. Und ich war völlig hypnotisiert von diesem Mann. Ich habe auch sein Bauch überlappte auch seinen Intimbereich, man hat das nicht gesehen, aber man sah halt, dass er keine Unterhose anhatte. Und er war einfach komplett nackt und malte mit einer Seelenruhe, komplett angeleuchtet. Bei draußen war bei stockfinster, malte er in seiner Wohnung ein Bild. Und als ich unten stand und hochguckte und ihn ansah, guckte er mich nur ganz kurz an, nickte und malte weiter. Und malte einfach weiter. Und er hat einfach, und dann habe ich auch gesehen, dass überall in seiner Bilder, in seiner Wohnung standen gemalte Bilder, die auch gar nicht schlecht aussehen. Da habe ich gedacht, okay, der setzt sich halt wahrscheinlich regelmäßig dahin und es ist einfach für ihn Kunst, sich nackt in seine eigene Wohnung zu setzen.
Performance-Kunst und gleichzeitig noch bildende Kunst. Und
dann ist mir aufgefallen wieder, dass ich die Ästhetik eines alten, dicken Mannes, der einfach nur sitzt und an einer Staffelei malt, sehr zu schätzen weiß. Das war echt unfassbar. Es war einfach, ich war wirklich, also ich habe danach, ich stand so da und habe der Einzige, wo ich dachte, ich glaube, welcher Mensch würde am meisten durchdrehen? Ist mir sofort, weil der Marek hat selber malt. Ich dachte, der Marek ist mir eingefallen. Ich habe nur mit dem Wind hat diese Sprachnotiz eigentlich mehr oder weniger zerstört. Weil Marek ist ein nackter Mann, der malt ein Bild auf einer Staffelei. Und war völlig, völlig, völlig hypnotisiert davon. Und es war auch so, hier war es ja auch so windig, ne?
Wind, ja. War ein großes Thema. Wind war ein großes Thema, habe ich mitbekommen. Da sind Züge ausgefallen und so weiter. Und 2 Tage später bin ich ins Klimansland gefahren. Hat erst ein bisschen Schiss, dass es nichts wird. Ja, aber war irgendwie der zweitgrößte Sturm nach hier Kyrill oder so.
Alter, das war überkrass. In Holland ging gar nichts. Da ging gar nichts. Die haben vom Hotel teilweise die Türen zugemacht. Du konntest nur noch hinten durch eine Tür raus, die windgeschützt war. Ansonsten durftest du nicht, überall ans alles andere kaputt gegangen. Es hat komplett einfach, irgendwann hat es klack gemacht. Und dann war die Gartenmöbel, die draußen angekettet waren, sind einfach bis zum Strand runtergefallen. War irre. Naja, war schön. Aber ansonsten war auch nicht so viel. Ich habe nicht so viel zu erzählen. Egal, lass uns reden über.
Ich will nur ganz kurz sagen, ich habe, bevor wir über Maze Runner reden.
Wir noch was zu verlosen.
Ja, wir haben noch was zu verlosen, aber ich wollte auch noch, bevor wir darüber reden, wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe Berlin Syndrome geschaut. Das ist ein Film auf Netflix. Den fand ich ganz gut. Also wenn ihr Bock habt, euch den anzuschauen, da geht es so ein bisschen, ich kann ja gerne was vom Film erzählen.
Ja, In zwei, drei Sätzen.
Austauschstudentin, glaube ich, aus Australien, lernt deutschen Dozenten kennen. Die beiden kommen ins Gespräch, haben so einen One-Night-Stand, sie will am nächsten Morgen gehen und merkt irgendwie...
Spielt aber in Berlin, oder
was? Spielt in Berlin, ja genau. Oh, scheiße, ich komme hier irgendwie nicht raus, da hat mich anscheinend auch so sehr eingeschlossen. Dann kommt er nach Hause, sagt, ey, sorry, sie schlafen nochmal miteinander. Er sagt, ja, alles klar, morgen kann es gehen, bla bla, ich lasse hier den Schlüssel da. Dann merkt sie, okay, irgendwie passt der Schlüssel nicht. Dann kommt er nach Hause, sagt, das war wohl der falsche Schlüssel. Und dann kommt auf einmal dieser Moment, wo sie realisiert, der lässt mich nicht mehr gehen. Und das ist echt abgefahren. Und was dann, das ist so ein bisschen natürlich angelehnt, also Berlin-Syndrom an hier,
Stockholm-Syndrom,
wo man sich in den Entführer quasi verliebt, was ja irgendwie so ein, glaube ich, ein natürlicher Prozess ist. Einfach nur, damit du nicht komplett durchdrehst, ja, entwickelst du quasi auch noch so eine Zuneigung zu dem Entführer, damit du halt einfach, damit deine Psyche keinen Knacks bekommt. Und ja, also es ist echt abgefahren, was wie nervenaufreibend dieser Film irgendwie für mich war. Also ich fand ihn richtig nervenaufreibend. So passierte gar nicht viel. Es war jetzt kein Kammerspiel, man hat auch noch ein paar andere Sachen gesehen. Aber das war echt abgefahren.
Was hast du denn geguckt?
Im Bett.
Netflix, Max. Hast du gesehen, dass Rick and Morty 3 online ist?
Ja, ich habe heute schon die Pickle Rick
Folge gesehen.
Was?
Hast du Pickle Rick endlich gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Und?
Also ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist vielleicht die beste Folge, oder? Würde ich sagen, aller Zeiten. Also ich habe so laut
geschrien. Es gibt noch eine, die ich sehr, sehr gut finde. Ich finde, die Pickle-Rick-Folge ist einfach nur so, also die wird...
Die ist halt so dumm. Also dieser
Moment, wenn er die Ratte umkommt.
Ja, genau. Also dieser Moment, wo klar wird, dass er sich jetzt zum Rattenkönig selbst ernannt hat und da unten einfach aufräumt und diese ganzen Ratten abmetzelt. Also das ist unglaublich. Und wo er dann in dieser russischen, ich weiß gar nicht, was war, Botschaft oder so rauskommt so und die dann anfangen zu erzählen, dass es irgendwie so ein russisches Märchen gibt, dass irgendeine Gurke, irgendeine mystische Gurke existiert und so. Und dann auf einmal so eine Angst vor ihm entsteht. Das ist wirklich, also wirklich. Also
und dazu noch parallel dieser Handlungsstrang, dass es eigentlich um diese total ernste Trennung geht von dieser Familie, die dann aber immer davon gestört wird, dass dieser Lehrer reinkommt und davon erzählt, dass er gerne Scheiße frisst.
Genau. Und dann kommt irgendwann eine Gurke rein, die sich mit Ratten, mit Rattenkörperteilen quasi einen Körper gebaut hat, setzt sich auf dieses Sofa bei dieser Therapeutin und die Therapeutin, das Einzige, was sie sagt, ist, sie müssen Rick sein. Das fand ich so großartig einfach. Naja, also wirklich eine geile Folge, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Gibt noch eine Folge in der Staffel, die ich auch überdurchschnittlich gut finde. Ich habe es jetzt auch in Holland fertig geguckt, weil mir hatten noch 2 Folgen gefehlt und Holland hat die schon seit Herbst, die Spastis. Da gibt es eine, wo eine Gesellschaft existiert, die nur aus zwei Rassen besteht, nämlich Ricks und Mortys. Ja. Und dieser ganze Planet ist voll. Die ist unfassbar geschrieben. Die ist so krass, weil die so Rassenkonflikte aufgreifen, sowas mit den beiden. Das ist total irre. Kennst du die?
Nee, die kenne ich noch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich habe 3 Folgen gesehen. Die ersten beiden Folgen habe ich auf Sky geschaut. Da muss man aber dazu wieder sagen, dass Sky einfach eines der schlechtesten On-Demand-Anbieter der Welt ist. Wahrscheinlich der schlechteste, zusammen mit Maxdome oder so. Das ist so wenig Spaß macht, auf diese Seite abzuhängen, dass ich wirklich irgendwann auch gesagt habe, Feierabend hier, ich gucke nicht weiter, ich warte, bis es auf Netflix ist. Die ersten 2 Folgen bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, was alles passiert ist. Deswegen
das war die Mad Max-Folge und das war die Rickshaw Redemption, wo er wieder zurückkommt.
Ja, okay. Ja. Und wie gesagt, jetzt Pickle Rick.
Beste.
Großartig, wirklich großartig. Ich bin gespannt, Olli Schulz spricht ja Risotto. Wann kommt das denn? Was ist das für eine Folge, weißt du das?
Risotto? Hm? Was ist denn Risotto?
Ja, keine Ahnung. Wurde mir gesagt, Olli Schulz spricht die Rolle von Risotto.
Super. Ich finde das auf Deutsch eher. Ich habe das kann ich wirklich nicht. Ich bin da ja nicht so, ne? Aber das kann ich nicht auf Englisch gucken.
Ach, das geht. Das geht auch auf Deutsch. Ey, nee, es wird immer wieder alle sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ja, natürlich ist es dann nicht ganz so gut, ne? Das, klar, fehlen ein paar Sachen, aber Rick und Morty ist halt.
Aber ich liebe halt die beiden Originalstimmen. Oh, Rick! So, finde ich schon sehr, sehr gut, die beiden.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir noch den Dings gekauft, habe ich. Das war auch, ich hatte mir jetzt die Portal Gun gekauft. Die hat 20 Euro gekostet. Die habe ich in irgendeinem Spielwarenladen gefunden, in so einem Funke-Pop-Laden. Und da gab es die Gun von Rick und die macht so ein Bild an die Wand, so ein Portal. Mhm. Und da habe ich einfach den ganzen Tag in dieser Wohnung gestanden und habe mit mir selber geredet und habe mir Portale in andere Welten geschossen. Da wusste ich, dass mit mir das auch manchmal echt schwierig ist, wenn ich alleine
bin. Ja, auch witzig bei Max ist, hier steht diese Millennium-Falke vor mir, dieses 700-Euro-Teil. Er hat sich jetzt 123 neue Spiele gekauft, diese Portal-Gun gekauft, aber hier oben an der Decke ist immer noch keine Lampe angebracht.
Ja, das machen Bedienstete. Das ist echt so, ne? Also da werden so falsche Prioritäten gesetzt. Das ist echt einfach, das ist so schlimm. Ja. Naja, egal. Leute, wir haben was zu verlosen. 2 Tickets für den Film, über gleich sprechen werden. Aber erstmal was anderes. Und zwar einer meiner absoluten, ich habe es ja schon im Jahresrückblick gesagt, in unserem sensationellen Live-Jahresrückblick im Kino, dass es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Den musst du gleich mitnehmen. Logan Lucky, den guckst du auch noch mal bitte. Will ich ja mal wissen, wie du den findest. Ja. Geiler Heist-Movie und der zweitbeste Film des Jahres. Und auch mit Adam Driver, den ich einfach in diesem Film vergöttere, der diesen Film extrem aufwertet, aber auch mit Channing Tatum. Ein Heist-Movie unter einer Nesca-Strecke. Wir haben 3 Stück gestellt bekommen, die wir verlosen für euch. Und das machen wir sehr, 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 sehr gern. Meine Frage an euch ist, die ihr mir bitte mit einer E-Mail beantwortet, bis zum 8. Februar 2018, nachts um 23.59 Uhr ist Einsendeschluss, an die E-Mail max@radionukular.de. Die Frage, die ich euch stelle, ist
seid ihr Single?
Die räumen ja eine Nesca-Strecke aus. Was würdet ihr leerräumen und mit welcher Begründung? Reichen mir 2, 3 Sätze, aber wenn ihr sagt so, ey, das wäre smart, was weiß ich, ein McDonald's nachts auszuräumen, weil die Kasse wird nicht abgeschlossen und die Tür ist immer auf oder sonst irgendwas. Einfach mal sagen, was ihr geschickt, nicht jetzt mit Knarre reinrennen, sondern smart. Also ihr müsst so smart sein wie bei Logan Lucky. Das schreibt ihr mir bitte, was ihr ausrauben würdet und dann könnt ihr Logan Lucky gewinnen. Sehr gern. Ja, und ansonsten habe ich auch nichts gesehen. Ich habe nur Zeug fertig geguckt. Aber ich
habe noch was gesehen. Entschuldigung, ich habe die neue Staffel Pastewka natürlich schon geguckt.
Echt?
Ja.
Durch schon,
ja. Wie viele Folgen sind das? 9, glaube ich.
Und?
Habe ich direkt am ersten Tag geschaut. Ist die schlechteste Folge Pastewka aller Zeiten?
Staffel.
Das tut mir sehr, sehr leid. Ich bin ein großer Pastewka-Fan, das weiß man, glaube ich. Luke Mockridge spielt auch mit, ganz kurz. Den wir mittlerweile echt relativ sympathisch finden, glaube ich. Also okay, finden wir, ist es nicht mehr. Also am Anfang hat man den mal so mit Kristall in eine Schublade gesteckt. Das ja, muss man, damit muss man aufhören.
Ist auch zu talentiert für die.
Er ist wirklich zu talentiert, ja. Aber irgendwie habe ich, ne, ist ja egal. Also Fakt ist, diese Staffel Pastewka, die ist mir einfach zu Depri und das ist ganz schwer zu erklären, warum diese Staffel Pastewka nicht so gut ist. Also zum einen spielt die halt in einem komplett anderen Umfeld, also es ist halt nicht Pastewka in seinen gewohnten Räumlichkeiten, das heißt, ich will jetzt hier keinen spoilern, und zum anderen ist Pastewka ständig nackt, das kapiere ich auch nicht, also wirklich fast in jeder Folge sieht man einmal seinen blanken Arsch. sie ist einfach nicht so gut geschrieben, nicht so gute Gags, es wird nicht so gut auf die Charaktere eingegangen, also ich finde, die werden nicht schön rausgearbeitet, wie zum Beispiel in der, das war jetzt die 8. Staffel, in der 7. Staffel, da fand ich es sehr, sehr gut, auch in der 6. Staffel, beides sehr gute Staffeln gewesen, hat ein bisschen nachgelassen, die 9. ist jetzt bestellt, wurde heute gepostet, also es wird eine 9. Staffel geben, hoffentlich wird die wieder ein bisschen besser. Es gab zum Beispiel eine so eine Situation, es wird ständig in dieser Staffel die Band und immer wieder oder wieder Oktober oder so vorgestellt. Das ist jetzt keine Scheißband, das ist aber keine gute Band. Einfach so eine egale Radioband, würde ich sagen. Die hat ihre Daseinsberechtigung, alles gut. Das ist eine Band, die gesucht wurde, irgendwie wahrscheinlich aus dem Raum Köln. Das soll die Band sein von hier Kim aus der Serie. Das ist auch alles gut, die passt auch rein, alles super. Das wird aber so oft eingespielt, das wirkt, also teilweise wirkt es so, als wäre dieser, als wäre der Leadsänger der Band irgendwie der Cousin vom Produzenten oder sonst irgendwas, weil das manchmal wie eine Promo-Tour für diese Band wirkt. Also das ist ganz komisch, nicht Pastewka-like, wie ich es kenne, wie ich es mag. Also ich weiß nicht, ob sie da an den Autoren irgendwie, ob da was schiefgelaufen ist oder so, ist einfach nicht so witzig geworden. Also alle haben geschrieben, es ist die witzigste Staffel ever. Sehe ich nicht. Also sehe ich einfach nicht. Vielleicht sehen das ein paar Leute anders. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr die Staffel super fandet. Ich fand die leider schlechter. Ich habe mir so trotzdem gerne angeschaut, weil ich einfach dieses diesen Cast mag, die Leute, die damit spielen. Aber ansonsten ein Spoiler muss ich vorweg, den kann ich eigentlich nicht spoilern. Die letzte Szene ist so dumm. Die ist wirklich gut. Also ich habe aber so selten richtig lachen müssen einfach, dass es ungewöhnlich war. Es war nicht schlecht, weil es keine Gags hatte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Pastewka-Staffel war es mir einfach zu lame erzählt, so. Und wir haben auch so ein, ne, egal, guckt's euch an, ich fand's nicht so gut, ich hoffe einfach auf die 9. Staffel, ich lasse denen das durchgehen, dass die Staffel nicht so geil war und erinnere mich einfach an ein paar andere richtig gute Staffeln zurück und nach wie vor großer Pastewka-Fan. Ja, aber die Staffel war nix.
Ich finde es gut, dass du gesagt hast, das lasse ich durchgehen, weil da sitzt jetzt irgendwo so ein kleiner Typ, der drückt den letzten Knopf, auf dem steht Chris Nano grünes Licht. Und den drückt er jetzt gerade, wenn er das gehört hat.
Jungs, wir haben das Klo von ganz oben.
Und dann siehst du Sebastian Pastewka und so, Gott sei Dank. Aber was hat er denn gegen meinen nackten Arsch? Ja, gucke ich mir noch an. Ich mochte Pastewka immer gern. Ist halt eine, weißt du, was ich angefangen habe zu gucken? Super schönes Format, um es einfach nebenbei so wegzusnacken. Comedians in Cars Getting Coffee.
Alles habe ich auch geguckt.
Das ist, da habe ich jetzt erst so 5-6 Folgen geguckt. Ich auch, ja. Ich fand die Jim Carrey-Folge war ein bisschen zugestellt.
Ja, aber das ist
Jim fucking Carrey. Jimmy Kimmel. Wie sympathisch ist denn Jimmy fucking Kimmel?
Ja, aber guck dir, hast du die Ricky Gervais-Folge schon geguckt? Nein. Mit Abstand der witzigste. Und jetzt ist das Ding, Louis C.K. hat da auch eine Folge Comedians in Cars Getting Coffee. Mm. Und ich frage mich, also ich habe das ja schon vor Ewigkeiten geschaut, da war, also als es noch nicht auf Netflix war. Und ich frage mich, ob das nochmal kommt oder ob die das jetzt weglassen einfach.
Die ist drin. Ich hab schon alle Gäste durchgeguckt.
Louis C.K. ist doch nicht drin.
Doch, sind 4 verschiedene Staffeln und in einer ist Louis C.K.
Wow! Okay, cool. Dann
ist aber zumindest war das...
Was ich auch noch geschaut habe, ganz kurz, ist dieses David Letterman trifft Barack Obama. Das ist auch super. Das Gespräch ist so cool. Er ist so scheiße sympathisch, Barack Obama. Es ist so unglaublich. Immer. Wenn ich mir das so anschaue... Er ist
anschaue, doch auch bei Comedians Getting Coffee.
Das war dabei. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber ey, das nervt mich so sehr. Wenn du dir den anschaust und du denkst so... Alter, und was die jetzt als Präsident haben, das ist so krass. Also ich meine, wie scheiße kann dein Land verkacken?
Einen cholerischen Cowboy.
Wie krass kann dein Land verkacken? So? Du hast vorher so einen Mr. Charming. Also
damit kam der nicht so klar, dass er mal einen coolen Typen da oben hatte. Schnell wieder einen Hurensohn hingesetzt.
Ey, der Typ war so, der ist auch mit seinen Gags so on point, wo ich mir so denke, man, der Typ ist witzig, smart, der ist charmant, der ist smart ohne Ende.
Was muss sich eigentlich Barack Obama denken? Wenn der jetzt so da hinguckt, denkt er sich, ich sehe dann immer dieses Meme von ihm, so dieses, So, dass er einfach drauf guckt und ich sage, naja, Leute, ganz ehrlich, müsst ihr selber wissen. So.
Ja, ich glaube auch.
So, tut mir leid, ne? Aber Jungs, ich habe alles gegeben.
Ja, er sagt ja, und er wird ja gefragt, also ich glaube, diese Frage steht ja häufiger mal im Raum, ob Michelle irgendwann kandidieren wird, so. Und was ich auf jeden Fall cool fände, so, das Ding ist, er wurde gefragt, ob er denn nochmal kandidiert hätte und so weiter, wenn es hätte weitergehen würde, hätte er gesagt, nee, hätte er nicht gemacht, so, weil Michelle hätte mich sonst verlassen, so. Also, weil irgendwann, ich glaube einfach, guck mal, wenn wir überlegen manchmal, dass wir mit unserem Leben überfordert sind, dass wir gerade echt Stress haben und ich sag sowas wie, ich muss jetzt mal WhatsApp löschen und so,
Manchmal denke ich mir so.
Meinst du, der hat auch so WhatsApp-Gruppen, wo er jetzt rausgeht? Also der Bari.
Das kann sein, ja. Das Präsidentenamt und so, Leute, ich bin raus. White House, ich bin raus, Leute, ciao.
Gruppe White House goes riot.
Ja, aber das Ding ist zum Beispiel, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, das habe ich mir, das ist ein Tipp, den habe ich mir von ihm geholt. Da hat er mich angerufen und gesagt, Chrissy, das Ding ist nämlich, dass er das auch macht, dass er morgens eine Dreiviertelstunde lang nicht auf sein Handy schaut und keine Newspaper liest und so weiter. Und dann erst geht er an sein Handy, sondern er nimmt sich diese Me-Time auch raus, weil das ist echt krass wichtig anscheinend für den Körper, dass du nicht einschläfst und das Letzte, was du gesehen hast, war dein Handy oder so. Und wenn du aufwachst, nicht das Erste, was du siehst, soll dein Handy sein. Also sollst du dir so eine Dreiviertelstunde nehmen, vorm Schlafen gehen und am besten noch länger und auch nach dem Aufwachen, wo du nicht aufs Handy schaust. Am besten Handy nachts ausmachen, Wecker kaufen. Das mache ich jetzt seit einer Weile, dass ich abends nicht mehr so spät aufs Handy schaue. Einfach Feierabend, das Ding irgendwann zur Seite lege, Flugmodus. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dir auch, du bist auch, glaube ich, einer, der abends dann nochmal im Bett liegt. Das habe ich auch immer gemacht. Dann auch Instagram nochmal checken, nochmal aktualisieren, nochmal rumgucken so.
Ja, ich habe auch letztens gemerkt, dass...
Das ist auch so unproduktiv, weil du antwortest auch keine mehr oder so. Das ist einfach nur noch so eine...
Dafür nein, ich habe genau, das habe ich auch. Das manchmal einfach so eine Dreiviertelstunde, manchmal einfach auf sein Handy starten. Dann geht man achtmal in Instagram rein und guckt halt so und macht weiß auch überhaupt nicht, warum. Ja. Weil es ist nicht mal so, dass ich sage, jetzt will ich mal gucken, ob es geile neue Chicks-Bilder gibt, ja, oder genau, ob mir irgendjemand geschrieben hat. Das ist einfach nur so... Das ist wie so ein Automatismus, den der Körper entwickelt hat. Dieses so, okay, ich geh da rein. Ich geh da jetzt rein. Und das ist halt mega nervig.
Und das regt einen auf innerlich. Ne? Das wühlt dann richtig auf. So, und das ist jetzt so ein Ding, wo ich gesagt habe, deswegen einfach auch mal sagen, nee, scheiß drauf. So, einfach mal gucken, wie ich das... Ich glaube, ich habe mich jetzt von Zigaretten und Alkohol, das konnte ich so 100 Tage ohne Probleme. Zigaretten nach wie vor ohne Probleme. Alkohol habe ich jetzt 2-3 Mal getrunken. Aber alles kein Problem. Wir waren gerade im Kino. Ich trinke ein alkoholfreies Bier. Da habe ich mich richtig dran gewöhnt. Finde ich richtig gut. Aber ich glaube, das wird richtig hart. So auch zu sagen, ich gehe nicht mehr. Also meine Freundin und ich haben uns da richtig krass beschränkt. Wir haben gesagt, der Entdecken-Feed und so auf Instagram und auch generell der Feed darf nicht mehr geschaut werden. Das darf nur hochgeladen werden und die Reaktion auf das eigene darf gecheckt werden. So und auch, weißt du, sowas. Mhm. Das wird so eine Herausforderung sein auch so. Ich bin mal gespannt, wann sie mich das erste Mal erwischt und mir auf die Finger und sagt, jetzt hast du doch geguckt, so. Das ist krass, bin gespannt. So, also das ist echt das ist ein richtiges Experiment.
Ich hab das ja mal gemacht. Ich habe ja mal, als ich gesagt habe, ich schreibe jetzt Pubertät und komme erst wieder, wenn es fertig ist, habe ich ja mein Instagram, mein Twitter und mein Facebook habe ich Osman gegeben, die Passwörter, habe gesagt, ändere sie und mach alles weg. Mhm. Okay. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Dann war ich ein halbes Jahr offline. Ich hatte einen Facebook-Account, den ich aber nur so für den engsten Kreis hatte. Da waren nur 50, 60 Freunde drauf und das war's.
Ja, krass.
Das war okay. Damit kam ich gut klar. Es hat Spaß gemacht auch irgendwie. Aber ja, dann haben halt mal dann gesagt, da hatte eine behinderte Freundin zu dem Zeitpunkt, die mich dann auf anderem Flur Kraft gekostet hat. Aber ich war auch in dem Zeit, da habe ich sehr viel Sport gemacht, habe ich wahnsinnig viel Sport gemacht, sehr viel abgenommen, habe Pubertät geschrieben und halt im Studio abgegangen, was schon irgendwie auch krass war so. Aber ich mir auch vorgenommen habe, solche Vorgänge nicht mehr unnötig zu strecken und nicht irgendwie so einen scheiß Aufnahmeprozess irgendwie 4 Monate zu glorifizieren. Es kostet mich nur Geld und nervt alles, aber naja. Ach ja.
Ja, ja, klar, aber das sind, guck mal, aber dieses Ding so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal wieder mehr in mich so, und das klingt jetzt so esoterisch, aber ich gehe jetzt mal wieder mehr in mich und zu mir und mal ein bisschen weniger so nach außen und guck, also klar, natürlich sind wir Leute, die Sachen posten und so, das müssen wir auch machen, also ich kann jetzt nicht einfach einen Monat lang nichts mehr posten auf Facebook und Instagram, weil dann bist du raus, dann sieht's keiner mehr, so, ja, das ist
ja Algorithmen. Algorithmen, ich bin auch ein bisschen müde, Leute. Algorithmen sind einfach ein Hurensohn.
Ja, die ficken
und
dich.
Die ficken dich und das ist einfach, ich finde es krass, was sie für einen psychologischen Druck auswirken, ja, auf die Menschen, die es benutzen. Und dieses so, ja, wenn du es nicht benutzt, dann bist du halt raus.
Ja, genau.
Überkrass.
Das ist richtig krass. Du musst es benutzen und dein Content muss natürlich ein bisschen ansprechend sein. Und ich bin mal gespannt, wie Instagram darauf reagiert, weil ich werde nicht viel posten können. Ich werde mein Essen posten und gut, wenn ich mit Grau und Schluck in Hamburg bin, ja, vielleicht mal gucken, es werden schon ein paar Fotos da sein, aber
am Ende des Tages ist es halt so, dass man sich halt irgendwie so ein bisschen ab und zu mal, ich glaube, das wird gut tun. So, ich will sowas wie Digital Detox oder so, so will ich es gar nicht nennen. Ich will einfach nur gucken, dass ich mich ein bisschen mehr wegbewege aus so Abhängigkeiten und so ein bisschen mehr zu mir selbst komme in diesen 4 Wochen, weil ich will halt wirklich aus diesen 4 Wochen Urlaub, da habe ich jetzt 3 Jahre für gearbeitet im Prinzip, und da will ich wirklich das Maximale für mich selbst rausholen. Ich will mich jetzt nicht unter Druck setzen, sagen, du musst jetzt ins Fitnessstudio, du musst jetzt das machen, du musst jetzt gesund leben, so darfst jetzt keine Pizza mehr bestellen und nicht mehr aufs Handy schauen, aber ich will es versuchen, so ein bisschen zu potenzieren einfach. Hm. Naja.
Ja, viel Glück.
Der Lebenshilfe-Podcast im Autokino. So was haben wir noch nie gemacht. Ja. Wir geben euch ein bisschen was mit, Leute.
Ja. Tippitoppi. Und jetzt kommen wir zu unserem, das, was uns groß gemacht hat, Filmbesprechung. nach einer Stunde geht's doch endlich mal los. Und zwar ist heute das große Thema des Podcasts ist Maze Runner. Maze Runner ist ein großes Franchise, den wir uns jetzt einfach mal angenommen haben, weil wir gedacht haben, ja, wir müssen uns auch immer aus der Komfortzone rausbewegen und schauen, was es sonst noch so gibt. Und irgendwie haben wir ein paar Leute gesagt, guck doch mal Maze Runner. Und ich gesagt, ey, komm, dritter Teil kommt.
Ey, meine Freundin vor allem kennt halt jeden Maze Runner Film. Und dann dachte ich so, okay, krass, also das passt, also das ist jetzt nicht ihre Art von Film, habe ich gedacht und so. Bis ich irgendwann dahinter gekommen, aber da erzähle ich gleich mehr darüber, warum meine Freundin die Maze Runner Filme so mag.
Okay. Es basiert auf Büchern, davon gibt es insgesamt 3, dann gibt es noch ein Spin-Off-Buch und die Bücher heißen genauso wie die Filme. Der erste heißt ja einfach nur, ach, keine Ahnung, Irrgarten, irgendwas im Garten, Labyrinth.
Der andere heißt irgendwas in der Wüste, ne? In der
Feuerwüste, glaube ich. Ja. Guck doch mal bitte.
Das mache ich mal kurz. Maze Runner. Also, der erste heißt Die Auserwählten im Labyrinth.
Ja.
Der zweite heißt Die Auserwählten in der Brandwüste. Und der dritte heißt Die Auserwählten in der Todeszone.
Ja. Und der erste Teil kam 2014. Ich habe damals Trailer gesehen, aber es war irgendwie so, ich habe gedacht, so, ja, keine Ahnung. Dominic Slotty hat heute einen sehr lustigen Satz zu dem Film gesagt, als ich ihn fragte. Da sagte er nämlich, ja, das ist einfach wie Cube für Kinder. In Cube ist dieser Film, wo sich die Sachen immer verschieben.
Kennst ja, Cube? Nee, kenne ich nicht. Deswegen wollte ich gerade fragen.
Ach, das ist so ein, war in den Anfang der 2000er Jahren so ein kultiger Horror-Splatter-Film, wo sich immer so Leute in so Kästen gefangen waren. Und jeder hat ein anderes Todesquest vor sich. Irgendwann haben sich diese Kästen verschoben. Jeder ist da drin jämmerlich verreckt. Und sie haben sich den, und keiner wusste warum. Und es gab auch nie eine Auflösung. Alle haben den mega abgefallen. Oh, der ist so deep, der Film. Aber ich fand den immer mega wack. Ich habe dann den Maze Runner das erste Mal gesehen und jetzt gerade erst vor ein paar Tagen auf Blu-ray. Gestern habe ich angefangen.
Ja, ich habe vorgestern, glaube ich, angefangen oder so, ja.
Und der erste ist im Endeffekt, es fühlt sich am Anfang erstmal an wie die Tribute von Panem, weil Thomas, die Hauptfigur, wird einfach durch so einen Käfig in so eine Area gespült, so eine Natur.
Finde ich witzig, ich hatte genau das gleiche Gefühl, direkt Tribute von Panem, ja, okay, jetzt haben wir weiter.
Ja, weil halt auch am Anfang so, die werden ja auch dann so hoch in diese Landschaft gelassen, immer bei Tribute von Panem. Und ich muss ja sagen, ich bin vor allem vom Original Tribute von Panem, vom ersten Teil, bin ich ein Riesenfan. Ich finde den richtig, richtig nice. Da finde ich dieses Zukunftssetting gepaart mit diesem Naturding und dann auch immer dieses Asoziale. Und es ist ja auch alles super düster und sowas. Und das haben die bei Tribute von Panem schon irgendwie auf einen geilen Mittelweg gebracht, dass es funktioniert auf so einer ekligen Art, aber trotzdem auch für Kids und irgendwie auch trotzdem, also für Jugendliche, so, ja. Ist ja so jugendlich publikummäßig und auch irgendwie so ein bisschen schnulzig und kitschig. Das basiert ja auch auf Büchern. Okay, sowas ähnliches habe ich mir von Maze Runner erhofft. Erster Teil, der wird hochgelassen, kommt in diese Gegend, rennt halt, will irgendwie direkt weg, rennt, kennt auch seinen Namen nicht, sind eine Menge andere, sind nur Jungs da und...
Erstmal super upturn.
Ja. Und dann machen sich halt auch über ihn lustig und man denkt erst so, hä, was ist das? Und keiner weiß eigentlich, warum er da ist. Und dann erfährt man irgendwie, der Älteste von allen, der heißt Albi. Albi, so ein Schwarzer, der ist da irgendwie als erstes reingekommen und hat sozusagen diese Zivilisation in diesem Feld aufgebaut und dieses.
Hast du schon erzählt, wo dieses Feld ist eigentlich? Nee, das wolltest du jetzt erzählen.
Das wollte ich jetzt sagen. Das Spezielle nämlich ist, die sind nämlich eingekerchert und eingefercht in so einem
in so eine, von so riesigen Mauern und das ist ein Labyrinth.
Das wirkt eigentlich wie so eine Arena, also ich finde immer, das hat so was Arena-eskes, dass du, also du hast in der Mitte dieses Spielfeld, kann man sagen, ne, auf dem nicht gespielt wird, sondern auf dem die halt hausen und drumrum hast du dann aber das Spiel, also eigentlich so eine umgekehrte Arena. In der Mitte hast du das, da hausen die und außenrum ist dieses Spielfeld, weil sie sind von einer Arena, also von einem Labyrinth umkesselt, so, aus dem sie nicht wissen, ob sie raus können, wie sie rauskommen, warum sie überhaupt dort sind, so, was hinter dem, sie wissen wohl, da gibt es irgendwelche gefährlichen Viecher, so, man hört die auch nachts, so, das hat mich wiederum ein bisschen an Dinge erinnert, an was hat mich das so krass erinnert mit diesen Tieren, die man nachts hört? Ja, genau. Wie hieß denn diese eine Serie? Die haben wir angefangen zu schauen. Da haben wir die erste Staffel geschaut, erinnerst du dich vielleicht, die echt gut war?
Wayward Pines.
Ja, genau. Das war, hatte so ein bisschen Wayward Pines-Style, fand ich.
Ja, das habe ich, das ist witzig, das habe ich nämlich auch gedacht, ja. Weil nämlich genau das Gleiche passiert ist. Die erste Staffel Wayward Pines ist für mich Sinnbild oder der erste Teil Maze Runner ist für mich Sinnbild, weil ich fand das alles in diesem kompletten Szenario mit diesem, mit dem Labyrinth-Ding und sowas, ich fand das irgendwie geil, weil es so ein bisschen dieses so, ja, okay, die müssen halt, die rennen dann da immer durch und es war irgendwie so ein bisschen, man hat schon gemerkt, was die Zielgruppe ist, es ist auch harmloser als Tribute von Panem gemacht, aber es ist trotzdem auch in einer gewissen Art und Weise für Kinder, vor allem für Jugendliche, schon brutal auch. Mhm. Und dieses, vor allem das Ding ist ja, sie rennen halt den ganzen Tag da rum. Es gibt halt Läufer, die laufen durch dieses Labyrinth und erforschen das und malen sozusagen, prägen sich das ein. Und dieser Albie baut halt eigentlich so eine Karte nach, wie man später erfährt. Ja. Also die prägen sich das alles sehr, sehr genau ein und wollen halt irgendwie versuchen zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. Seit 3 Jahren rennen sie da durch und finden nicht den Ausgang. Sie wissen nicht, was das soll. Und nachts ist das Ding zu. Und diese Viecher, die so halb mit mechanisch, halb biologisch sind, so komische spinnartige Wesen mit so riesigen Demogorgon-Mäulern dran, die rennen da halt nachts durch und haben da auch ihre Nester drin, aber die laufen halt nur nachts durch das Ding. Da ist es zu, deswegen nachts müssen die da raus sein. Und wenn die es nicht schaffen, sind die halt nachts da drin gefangen. Und das heißt in der Regel auch, dass sie dann tot sind. So. Ja. Und im Endeffekt geht der Film, ich will jetzt gar nicht jedes Detail der Geschichte erzählen, sondern es geht halt darum, dieses Geheimnis zu lüften. Und am Ende wird es auch gelüftet. Natürlich von Thomas, es wird zwischendrin auch eine Frau angespielt, Theresa. Schauspielerin weiß ich nicht, wie sie heißt, die kennt man auf jeden Fall aus dem letzten Flucht der Karibik-Teil, wo sie ja auch schon perfekt abgeliefert hat. Der Film ist, der erste Teil ist so an sich ganz nett, finde ich.
Also ich finde auch, ich wollte schon nach dem ersten Teil dachte ich mir, okay, jetzt willst du schon wissen, wie es weitergeht, ne? Also ich fand den ersten Teil wirklich die ganze Zeit sehr, sehr interessant. Ich wollte auch wissen, okay, was ist das jetzt, wie die sind dann irgendwann da rausgekommen aus dem Labyrinth, das kann man ja sagen, ne? Darf man das sagen?
Ja, also wir werden jetzt... Ja,
wir müssen ja schon ein bisschen was erzählen.
Das Ding ist halt auch, also wenn ihr den zweiten Teil, wenn ihr irgendwas vom zweiten Teil mitbekommt, dann wisst ihr eh schon, wer der erste ausgegangen ist, weil sie sind da rausgekommen. Ja. Und es ist halt... Also am Ende des ersten Teils wird eigentlich erstmal, du bist die ganze Zeit, tappst du als Zuschauer mit im Ungewissen, was ist hier eigentlich los? Am Ende kommt eine Frau auf den Bildschirm, die kommen dann in so Gänge rein, die sind also sozusagen es wirkt fast so wie die Arbeitsschächte unter so einem Stadion, als die Arbeitsschächte von dieser Arena, von diesem Labyrinth. Ja. Und da kommen sie dann in irgendein Labor rein oder in so einen Überwachungsraum, da sind alle tot und dann finden sie ein Überwachungsvideo, so ein aufgezeichnetes Video von anscheinend der Chefin dieses Projekts, die heißen Wicked. Und Wicked erklärt sich so, dass sie sagen, passt auf, unsere Aufgabe ist folgendes. Das ist was ganz Blödes passiert. Wir sind ein bisschen zu nah an die Sonne geraten. Die Sonne hat eigentlich alle Menschen ausgelöscht, alle Städte kaputt gemacht und daraus ist dann eine Krankheit entstanden, ich glaube, die heißt Brand im Deutschen oder sowas und da im Endeffekt sind die Menschen Zombies geworden, die ist ansteckend, die ist hoch ansteckend und ihr habt in eurem Blut, wenn ihr hier seid, ihr seid Besondere, ihr habt das Gegenmittel und ihr müsst halt irgendwie versuchen, zu uns, zu Wicked zu kommen, damit wir mit eurem Blut versuchen, diesen ganzen Leuten zu zeigen. Es wird dann alles noch verbildlicht. Es ist im Endeffekt ein dystopisches Ding, was uns erst am aller am Schluss von dem Film klar wird, was echt so ist, so, wow, okay, krass, das ist abgefahren. Und damit steigt dann dieser mit diesem, okay, wir müssen hier raus, beziehungsweise sie werden dann abgeholt und damit geht dann der zweite Teil los. Dass sie halt aus diesem Szenario, aus diesen Schächten raus. Die Frau erschießt sich dann auch vor der Kamera. Es ist aber ein Fake, die erschießt sich gar nicht. Wie wir dann im zweiten Teil direkt erfahren. Und sie werden dann in so eine Art...
Spezialeffekten gemacht.
Ja. Und sie werden dann ins Lager gebracht. In so eine, ja, es hat schon so ein bisschen auch so ein...
ja, so ein bisschen so ein KZ-Flavor teilweise auch. Also sind halt auch nicht alle dabei. Es gibt halt auch verschiedene Figuren. Es gibt dann noch diesen Gabby, der auch der die ganze Zeit gegen diesen Thomas ist, weil er denkt, er hat es schlecht ins Lager gebracht. Dann gibt es noch so einen kleinen...
Also ganz kurz zu diesem Gabby, oder heißt der Gabby wirklich? Ja, also ja. Zu dem muss ich kurz was sagen. Der macht eine interessante Entwicklung, finde ich, durch von den Charakteren. Also finde ich eigentlich die interessanteste Entwicklung, weil du hasst ihn im ersten Teil und ich finde, also man hasst ihn einfach. Er ist im ersten Teil super nervig. Er sieht auch super scheiße aus. Und ich finde im letzten Teil, dann also dem, den wir heute geschaut haben, ohne zu spoilern, ich fand ihn einfach fast die coolste Person mit dem Film. So, ich fand ihn irgendwie cool. Ja. Ich muss ich sagen, den mochte ich am meisten. Thomas hasse ich eh durchgehend, aber dazu komme ich später.
Ja, und im zweiten Teil sind sie dann erstmal bei Wicked und dann sagt sie, ja, und ihr kommt alle immer so, es hat halt wirklich so ein bisschen dieses KZ-Ding so, weil alles, diese ganzen Kids, die halt, und man merkt, man erfährt dann auch, dass es nicht nur eine von diesen Inseln gab, wo halt die Kids irgendwie eingepfercht waren, sondern ganz, 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 ganz viele und immer die Sieger aus diesen Runden werden halt alle in dieses Lager gebracht und da arbeitet ein Typ, der führt das alles, das ist der, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, aber der Kleinfinger aus Game of Thrones, der auch schon einfach David Gillis oder Jillian, keine Ahnung. Wir sind wieder super informiert. Ihr wisst, wen ich meine. Krasser Typ, krasse Fratze. Sieht aus wie der Typ, mit dem du zusammen kochst.
Wie der Dennis Meyer, ja. Der sieht echt aus wie der Dennis Meyer. Ja, Meyer. Das liebt der Dennis Meyer. Das schreibt nämlich jeder unter seinem Bild, nämlich die ganze Zeit. Hey, du siehst aus wie Littlefinger oder wie der heißt. Und das finden alle richtig, das findet er richtig cool. Da ärgert er sich so herrlich drüber. Das finde ich so affig, dass er sich darüber ärgert, dass er aussieht wie ein Hollywood-Star.
Total. Vor allem auch ein cooler Hollywood-Star. Ja,
mega cool.
Ich gucke jetzt aber trotzdem auf die Namensliste, sonst ist das ein bisschen sehr dumm. Im Übrigen mal ganz kurz, um mal zu sagen, wer da jetzt eigentlich alles mitgegangen ist drüber. Die wichtigsten sind nämlich Thomas und Mino.
Genau, Dylan O'Brien ist Thomas. Und jetzt erzähle ich mal ganz kurz die Geschichte, während du die Namensliste raushaust. Also meine Freundin meinte so, ja, lass doch, können wir gucken und so. Und ich gucke das auch mit dir und so, gar kein Problem und so. Und dann guckt sie das und dann meine ich so irgendwie, sag mal, warum kennst du denn diese Filme eigentlich? Da sagt sie, ja, sind doch nicht schlecht. Und irgendwann hat sie mir gestanden, dass Dylan O'Brien anscheinend, also dass er anscheinend richtigen Crush auf Dylan O'Brien hat. Und das, seit dem Punkt habe ich wirklich diesem Thomas zugeschaut und war so, oh, Dylan, Thomas wieder. So, ey, wirklich, wie der in diesem Film immer alles regelt und auf jede Frage hat Thomas am Ende irgendeine Antwort und Thomas rennt natürlich in 3 Tagen, schafft er Sachen, wofür die anderen 3 Jahre gebraucht haben und es trotzdem nicht hinbekommen haben, schafft Thomas natürlich in 3 Tagen und natürlich hat Thomas immer irgendwie eine Idee und er lässt natürlich keinen zurück und er rettet alle so und er ist immer irgendwie, moralisch macht er immer genau das Richtige. Also ich habe manchmal das Gefühl, Dylan O'Brien hat die Buchvorlage dazu geschrieben und sich dann am Ende dahingesetzt und hat gesagt, ich möchte Thomas spielen. Also wie dieser Thomas hochgejubelt wird in diesem ganzen Film, kommen wir alle ein bisschen klar, Alter, ganz ehrlich. So toll ist er nicht. Dann findet er auch so ein kleines Kartoffelnäschen.
Ja. Die wichtigsten Figuren, die rübergehen von Teil 1 nach Teil 2, sind, Gally ist erstmal weg. Von Gally denkt man im ersten Teil erstmal so, huch, was ist denn mit dir passiert? Der hat ja noch so einen Pfeil in die Brust geworfen bekommen, weil er noch den kleinen, dicken, armen Jungen umgebracht hat, den alle so mochten.
Chuck war cool.
Chuck war toll, Chuck ist tot. Rübergegangen sind Thomas, Mino. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, wo Mino noch mitgespielt hat, weil den habe ich...
Hast du so einen Song gemacht, so Mino?
Ja. Das war mein berühmter Minus-Song. Ach stimmt, der hat bei Unbreakable Kimmy Schmidt spielt er mit. Genau, der spielt nämlich Dong. Theresa geht rüber, die Frau, die da noch mittendrin auftaucht. Auch, ganz ehrlich, wie diese Frau an dem Käfig hochkommt, ne, im ersten Teil. Da habe ich auch gedacht so, fuck.
Nice.
30 Typen.
Ja.
Und sie, einfach der Käfig kommt im Wald hoch. Ja. Also, okay. Also, ich habe Filme gesehen, die hätte mein Kumpel Tim vom Bumsbus anders, ja, anders gedreht. Freepan, keine Ahnung, wie der spricht. Newt, gespielt von Thomas Brody Sangster, den man vor allem aus Tatsächlich Liebe kennt.
Der ist süße.
Tatsächlich Liebe nennst. Genau. Und ja, die 4 sind so die allerwichtigsten. Und Freepan, der ist total egal irgendwie so. Und naja, auf jeden Fall sind die in diesem Lager und Theresa wird dann auch erstmal irgendwie weggebracht. Und die checken relativ schnell. Das ist vielleicht nicht alles hier so cool.
Genau.
Und das checkt natürlich Thomas, weil Thomas
checkt, nee, Thomas wird darauf hingewiesen von so einem Typen, der die ganze Zeit alleine sitzt. Und er sagt so, hey Thomas, guck dir das mal an, weil er geht natürlich zu Thomas, weil Thomas ist ja das Alpha-Tier und alle hören auf Thomas. Und dann klettern sie durch so einen Lüftungsschacht und dann sehen sie irgendwie, oh shit, da läuft irgendwas falsch, die Leute hängen alle an Schläuchen und so, mit denen wird irgendwie komischer Kram gemacht. Und dann Shit, die Jungs, egal, schleucht mal, hier läuft was falsch. Und dann brechen sie natürlich aus, ne, das mit viel Trouble und so weiter, rennen raus und sagen, okay, wir haben es geschafft, wir sind draußen aus diesem komischen KZ. Und dann merken sie erst, was draußen abgeht. Draußen rennen nämlich diese ganzen Zombies rum, die irgendwie super schnell, also die ganze Zeit bewegen sich sehr, sehr langsam. Und dann haben sie ein Ziel und dann rennen sie auf einmal wie
geil. Aber das war schon immer ein Zombie-Film, so. Du guckst ja nicht so viele. Das war für dich ganz neu, ne?
Das war für mich eine neue Situation.
Jeder Zombie-Film der letzten 10, 20 Jahre war okay, genauso. Klar.
Auf jeden Fall rennen sie vor den Zombies weg und dann versuchen sie sich zu irgendwie abzuhauen und irgendwann hören sie von diesem rechten Arm. Also es gibt anscheinend noch eine andere Organisation, die sind anscheinend...
Übrigens, Leute, sehr ungünstiger Titel für eine Befreiungsorganisation. Also der rechte Arm ist wirklich, ich weiß nicht, ob das perfekt gewählt ist. Für uns in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen vorbelastet, aber auch generell einfach ein sehr dummer Name, der rechte Arm.
Und auf jeden Fall sind sie auf der Suche nach diesem rechten Arm und dann kommen sie irgendwann in so eine Stadt an, die wirkt so ein bisschen wie so eine Stadt aus Star Wars, die so befallen ist von irgendwelchen Kopfgeldjägern und irgendwelchen Schrottsammlern und so weiter. Hat mich ein bisschen was sehr Star Wars-eske Stadt. Da kommen sie dann zu irgendwie so in so einen komischen Club rein, weil sie denken, da finden sie dann diesen Typen, der ihnen helfen kann, wie sie zu diesem rechten Arm kommen. Dann trinken sie irgendwie so ein komisches Serum. Dann bin ich hier wieder bei Rin und Konsorten hier, diese ganzen Jungs, die Lean den ganzen Tag nur sippen. Wir sippen den Lean. Dann kommen sie rein, dann sind sie total benebelt. Keine Ahnung, was da läuft. Das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Dann irgendwann werden sie...
auch eine komische Szene. Genau,
und dann irgendwann treffen sie diesen Typen, den treffen sie auch noch irgendwann, das habe ich ganz vergessen, diesen Gast aus Roche.
Roche und Brenda, sehr, sehr wichtige Figuren. Die sind da schon zusammen im Club, deswegen, die treffen sich vorher. Der ist eigentlich in so einer Kopfgeldjägervereinigung. Er denkt aber, er sieht mehr in ihnen als nur irgendwie Geld, was sie bei Wicked einspielen können. Will sie dann befreien, zusammen mit Brenda und...
Genau, er ist so ein Lonely Wolf eigentlich, den haben sie gebraucht noch so ein bisschen, ne?
Genau,
so.
Der führt sie dann so ein bisschen, er ist halt so ein Bad Boy, ja. Er hat auch schon die Ahnung, er weiß Bescheid.
Er weiß ein bisschen, wie es läuft in der Wüste. Und
ich habe zwei Filme gebraucht, um zu verstehen, dass Gustavo Fring ist. Einer meiner absoluten vielleicht die Lieblingsfigur aus Breaking Bad von mir. Weil er einfach so anders aussieht. Ich habe gedacht, den kennst du. Und dann irgendwann so, ach fuck, im Kino vorhin, das ist ja Gas.
Ja, genau. Und dann sitzen sie irgendwann oben mit diesem Clubbesitzer, wo sie rausfinden, das ist Marcus, also dieser Typ, der anscheinend weiß, wie man zu diesem rechten Arm kommt. Den müssen sie ein bisschen quälen, die Stars, und irgendwann kommen sie halt zu diesem rechten Arm. Ne? Irgendwann finden sie diese ganze rechte Arm. Das ist eigentlich das Ende, kann man sagen. Ne? Dass sie bei diesem rechten Arm ankommen, natürlich mit viel Trouble verbunden, vielen diesen komischen Cranks heißen die. Also diese Zombies, nennen sich Cranks. Die quasi befallen sind von dem Virus, und die Frage ist ganz ehrlich, du lebst ja als Crank weiter, ist es so shitty, Crank zu sein? Also warum, was ich meine, die wissen ja nicht, dass es scheiße ist, oder so, die Cranks.
Was ist, ja, das muss man sich generell fragen mit den Zombies halt so schon immer.
Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist, was ich meine.
Die essen halt Gehirn und haben nicht so viel zu tun.
Ich finde das Leben nicht so shitty, wenn ich ehrlich bin. Ne, das ist eh die Frage, ne? Ist der rechte Arm, das ist ja genauso bei Star Wars. Ist das Imperium? Sind das wirklich die Bösen? Oder sind es vielleicht eigentlich die Guten und wollen eigentlich nur dafür sorgen, dass endlich mal alles läuft? So, das ist ja die große Frage, die man da auch nicht weiß. Sind Wicked, also diese Vereinigung, sind das die Bösen? Oder sind es vielleicht doch die Guten? Und Thomas ist eigentlich im Wicked
will halt mit aller Gewalt dieses Serum herstellen, um Menschen davon zu befreien. Was aber diese ganzen Leute draußen, die da nicht sind, ich glaube, sind die Skanks wirklich die Zombies, oder sind die Skanks die Leute, die draußen außerhalb dieser Wicked-Blase leben? Ist das nicht so, also diese ganzen
Das habe ich mich erst zum Ende gefragt, diese Mad Max-Typen, ne? Meinst du die? Ja, das habe ich mich auch erst zum Ende gefragt, als dieser komische Two-Face sich irgendwann hinstellt im dritten Film und sagt so, ey, wir sind Cranks und bla bla bla, oder Skanks oder Swanks, ich weiß es nicht. Ich dachte Cranks, aber ist ja auch egal. Am Ende kommen sie auf jeden Fall zu diesem rechten Arm, und dann kann man nämlich gleich sagen, Theresa, die kleine Slut.
Hat sie schön verraten,
die kleine Snitch. Die hat sich nämlich hochgestellt und gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube, Wicked sind die richtigen und so. Ich bin mir nicht sicher, ob der rechte Arm, ob die nicht einen Fehler machen, und jetzt sind hier diese ganzen Probanden, und dann weiß Wicked gar nicht, was sie machen sollen. Die wollen doch eigentlich dieses Serum entwickeln, damit sie alle Leute retten können. Und dann zieht sie so ein bisschen den Schwanz ein und verrät alle, und am Ende kommt natürlich diese ganzen, die Wickets.
Angeführt von Jansen, den ich eben schon erspielt, von Aiden Gillen gespielt. Der einfach immer nur eine Rolle spielen kann, nämlich einen fiesen Bösewicht, den alle hassen, und der immer leicht lächelt. Also hier Dennis Meyer. Und ja, der macht dann ein riesen Tromborium und entführt
was
dann...
Was macht der?
Ein Tromborium.
Das habe ich noch nie gehört.
Sagt man aber.
Ist das, wo man diese Strümpfe für kauft?
Ja, das ist Tromborium. Was haben sie denn? Warum laufen sie denn? Ich habe Tromborium. Auf jeden Fall endet alles damit, dass sie Mino entführen.
Ja, war so falsch, oder?
Mino. Ja doch, ich habe das vorhin.
Nino?
Nein, das ist Minion heißt er.
Das ist doch Nino.
Nein, das ist Mino. Wie, ich habe nämlich vorhin wie Moni nur mit umgedrehten O und I.
Achso, das war deine Eselsbrücke.
Ja, das war meine Eselsbrücke tatsächlich im Kino. Und Newt habe ich mir daran gemerkt, dass er heißt wie Newt Scamander, der Typ aus Fantastische Tierwesen. Okay. Und Gabby habe ich mir gemerkt, weil es falsch ist, er heißt nämlich eigentlich Gally. und Theresa kann ich mir merken und Mino kann man sich merken und Thomas ist einfach, dass die Hauptfigur allein Thomas heißt, ist einfach schon so, zeigt, wie unbedeutend er eigentlich ist. Ja. Naja, und im Endeffekt bleibt alles beim Chaos, bleibt wieder alles mit der großen Ding. Scheiße, Mino ist weg. Die haben den mitgenommen. Theresa haut ab und das ist die große so, okay, wir müssen sie befreien. Und dann, dann endet der zweite Teil 2015. Jetzt hat es für große Maze Runner-Fans und Buchfans 2,5 Jahre gedauert, bis das Ganze weiterging. Und wir haben vorhin noch mal in der Autokinogruppe gefragt.
Meine Freundin saß 3 Jahre lang mit schwitzenden Knien zu Hause und hat sich gefragt, wie die Geschichte wohl ausgeht mit dem süßen Thomas.
Ja, wie sie ausgeht mit dem süßen Thomas. Und ich will jetzt gar nicht die Geschichte vom dritten so super krass anreißen. Wir werden noch einen kleinen Spoiler-Teil gehen. Das ist jetzt bei Maze Runner. Die Frage war ja für uns, grundlegend ist Maze Runner für uns als End-20er, Anfang-30er Leute noch attraktiv, das Franchise, oder ist es das nicht? Und diese Frage werden wir gleich beantworten. Noch ganz kurz zum dritten Teil, der jetzt gerade anläuft in diesen Tagen. Der dritte Teil startet mit der versuchten Befreiung von Mino in einem Zug, bei der, glaube ich, eine der dümmsten Dinge in der Geschichte des Films passieren. Weil sie einfach, also das wirklich, der Plot hätte, also die Geschichte hätte sich, hätten sie einfach nur mal nachgedacht, ordentlich, hätte der Thomas mal seinen Plan ordentlich gemacht.
Dann hätte sie den Film nicht geben müssen.
Dann hätte sie den Film nicht geben müssen. Nämlich, sie wollen einen Zug entführen, beziehungsweise, ja, es gibt Brenda, es gibt Jorge, es gibt Newt, es gibt Thomas und die einen fahren mit so einem Mad Max-mäßigen gepanzerten Jeep dem Zug hinterher, die anderen fliehen mit Absicht vor so einem Drohnen-Shuttle, das sie dann auch entführen, was sie dann kapern und die Jungs wollen halt
kapern. Sind diese Dinge, was
die
auf der Pizza ist.
Ganz viel auf den Zug.
Ja. Aber das heißt doch kapern, oder?
Kapern, sagt
heißt
man
das
auch.
Nicht kapern?
Kapern, sagt man auch.
Nee, kapern sind die kleinen Dinger, die
mit Telefonaten.
Das glaube ich, das heißt doch Katern.
Was kapern.
Google mal Katern. Kapern.
Katern.
Das will ich jetzt wissen.
Das sind doch die Dinger vom Vitello Donato. Dann magst du erzählen, hier einen Unsinn. Der war wieder beim Italiener, denkt an die Low-Carb-Pizza. Leute, auf jeden Fall, 2 Waggons, ja? In beiden Waggons hocken Probanden. Die wollen natürlich diesen Mino. Jetzt klauen sie aber, weil sie zu blöd sind.
Was kapern. Ein feindliches Schiff erbeuten. Fick dich, du dummes Stück Scheiß. Ach so. Jemand kapert etwas. Kapern. Ein Fahrzeug oder Flugzeug und dessen Insassen in seine Gewalt bringen. Wow. Es steht sogar noch da, was ich richtig gesagt habe. Leute, die wollen das auf jeden Fall kapern. Und dann
denken sie
voll mit, da sind nämlich diese ganzen Dullis drin, die alle in diese große Stadt, die irgendwo die Wicked irgendwo anführt. Ich find's auch geil, dass die böse Vereinigung so ein dummes, hängengebliebenes Hip-Hop-Wort als ja. Wicked.
Ich muss auch die ganze Zeit an Sammy Deluxe denken.
Ey, voll der Wickeder MC. Was macht denn der eigentlich? Ist er immer noch als Zauberer verkleidet und tourt durch Deutschland? Ist doch super.
Der hat doch jetzt Soundclash gemacht gegen New Level.
Ach, stimmt. Oh, schade. Dann kann ich alles haben, Freunde, gell? Und das schaffen sie nicht, weil sie schaffen es zwar, den Zug abzumontieren. Christian, das ist wirklich gerade das
Bauchtanz,
Mann. Das ist Bauchtanz. Christian hat eine halbvolle Flasche Volvic auf seinem Bauch stehen und balanciert. Und balanciert die.
Ja, ich mach, dass die Volvic-Flasche auf meinem Bauch tanzt.
Ich glaub's manchmal.
Das ist fantastisch. Das kann ich bald nicht mehr machen, wenn ich ein Sixpack hab. Das muss ich noch nutzen.
Ja, wir nehmen die Zeit noch schnell mit, die 2 Wochen, bevor es dann anders ist. Glaube ich es nicht. Naja, auf jeden Fall
Naja, der Zug, die klauen den falschen Waggon. So,
die klauen den falschen Waggon, was einfach super dumm ist. Da machen sie einen riesen Aufwand, schaffen es mit einem mit zwei scheiß Jeeps einen Zug.
Aber und ich muss sagen, die Szene finde ich ganz geil.
Also die Szene ist
ich,
nett, aber...
Da wusste ich noch nicht, in welche Richtung der Film geht. Und da habe ich mir gedacht, Mann, es ist schon irgendwie geil gemacht, wie sie diesen Waggon da rumheben und so weiter. Dann hauen sie da ab vor diesem Wickel, dann geht es wieder zurück zum rechten Arm. Dann packen sie die Leute, die Probanden aus. Und dann merken sie so, fuck, wir haben die falschen Kids geklaut. Wir haben
Mino nicht drin. Und dann müssen sie halt in diese Stadt rein und ja, dann machen sie sich auf den Weg
was
in diese
auch,
Stadt.
Was mir auch noch aufgefallen ist, die sind ja davon ausgegangen, dass dieser Waggon oben so ein Einhängding hat, um dieses, um das hochzuheben. Ich glaube, das haben alle Waggons, ne?
Keine
die
Ahnung.
Werden ja immer so Container werden ja auch immer rumgeschifft im Hafen
ja.
Und so.
Ja, okay. Es war schon, glaube ich, war schon okay.
Das wussten die einfach.
Ja.
Das weiß man einfach. Sachen, die man weiß. Wie zum Beispiel kapern.
Kapern. Einfach etwas kapern, Leute. Kapert mal wieder öfter was. Auf jeden Fall, dann beginnt die große Reise in diese Stadt, in der Wicked, das ist doch so ein helles Fleckchen Erde, das ist natürlich umringt von großen Mauern und es gibt halt draußen so eine Gruppe von Skanks, die da halt abhängt und die halt so Mad Max-mäßig in den Resten haust und da gibt's anscheinend einen Typen, der so Bescheid weiß, nämlich Gerald, glaube ich. Ja, Gerald müsste das sein. Und das soll so der Typ sein, der weiß, wie man über seinen Geheimgang in diese Stadt kommt. Und diese Stadt ist halt im Endeffekt noch sehr zivilisiert und da gibt's halt noch funktionierende Infrastrukturen und es sieht halt nicht aus, so alles so eine richtige krasse Futuristic-Stadt. In der Mitte thront halt dieser Wicked-Turm, in dem halt die ganze Zeit versucht wird, händeringend um ein Serum gegen diesen Brand den es zu finden. Und sie finden dann noch diesen Gerald. Ich weiß nicht, ob der Gerald heißt.
Mich würde mal interessieren, ob das der gleiche Schauspieler ist wie der Unabomber. Weil der wirklich die gleiche Synchronstimme hatte und auch so ein bisschen so aussah.
Nein. Was nein? Du meinst gerade Gally.
Ach, Gally, sorry.
Ich bin ja hier noch bei Two-Face, Spasti.
Ja, du meinst Two-Face, ne?
Ja, ich meine
Two-Face. Ja, den meine ich doch auch.
Ach, den meinst du?
Ja, den meine ich auch.
Lawrence heißt er, nicht Geralt. Siehst genau, du? Siehst
mal her, ich guck mal, ob der da mitspielt. Sorry, warte, ich guck mal, ob der da mitspielt. Komm, gib mal
ja, her. Ist er.
Ist er? Geil. Hab ich gewusst, hab ich gesehen, obwohl die ganze Fresse verbrannt war.
Ist er nicht.
Ist er doch, komm her, gib
mal her. Nein, ist er nicht, guck doch.
Ja, ich guck doch auch. Aber den kenne ich auch irgendwo her. Den kennt man doch auch, ne? Woher kennt man den?
Du hast doch, das war doch der, von dem wir gerade sprachen.
Ach, guck mal, das ist voll. Ja, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Wo spielt denn der hier mit? Woher kenne ich den denn?
Nee, das ist doch nicht.
Doch, das ist er.
Warte mal, Christian, was machst du denn?
Ja, ich guck mir jetzt mal an, wo der mitgespielt hat. Hör mal auf, erzähl doch mal die Story, weil ich sag dir irgendwann, woher man den kennt. Da gibt's nämlich Community, okay.
Django.
Lincoln. Ja, das ist ein krasser Typ, Mann. Der spielt richtig krasse Rollen, ey. Heftig, was der alles gespielt hat. Randy and the Mob. Wer kennt's auch nicht? Also ich weiß ja, Hawaii hat er auch mitgespielt. In Applejack. Daddy and Them hat er auch noch mitgespielt.
Mega.
Die ganzen großen Dinger.
Born Identität.
Ja.
Ich find's auch geil, dass du die geilen Sachen nicht nennst.
Ja, sehr schön. Gag.
Mega. Wo waren wir denn? Naja, und dann sind sie halt da und dann treffen sie auf einmal wieder. Wen treffen sie? Den Gally treffen sie.
Gally
ist wieder da und sind so, hä, warum lebst du noch? Ja, ihr habt mich nur sterben sehen, aber ich bin gar nicht gestorben.
Der, muss man auch sagen, häufig im Fitnessstudio war. Der hat einen ganz anderen Körperbau als noch im ersten Teil. Das ist
auch schon fit.
Ja, aber in dem Teil sah er noch ein bisschen fitter aus.
Krass komischer Typ, Alter, wie der aussieht. Sein Gesicht ist so. Also ich
der sieht auch ein bisschen cool aus. Der ist so. Der gehört zu diesen Typen, die scheiße aussehen und dadurch cool. So, also wie zum Beispiel auch hier, wie heißt der von Sherlock?
Martin Freeman.
Nee, der Hauptdarsteller.
Cumberbatch.
So, Cumberbatch zum Beispiel ist auch so ein Kandidat. Kein schöner Mann eigentlich, aber irgendwas macht die sexy.
Autokino,
wir beide auch.
Autokino, ganz großes Thema. Marek Bäuerlein, auch ein großes Thema.
Ja, aber es sind so Typen, die eigentlich erstmal nicht schön sind.
Was ist denn nicht schön? Die Definition von nicht schön möchte ich mal hören. Was ist denn nicht schön?
Naja.
Dass ich nicht einen beschissenen Sixpack, Kennfresse und volle Haare habe?
Max, bist du jetzt beleidigt, weil ich gesagt habe, wir sind nicht schön?
Nein, aber ich geht mir im Allgemeinen um die Definition von was ist schön und was ist nicht schön.
Also, ich glaube...
Sie entsprechen nicht dem Schönheitsideal.
Ja, klar. Und wir entsprechen nicht dem Schönheitsideal,
Max. Ja.
Weil wir haben einfach kleine
Bauchis. Schönheitsideal, was festgesetzt wurde von Hurensöhnen, dem entsprechen wir nicht. Das ist sehr schade. aber damit kann ich leben. Naja, auf jeden Fall.
Ja, was ich nur sagen will, der hat aber trotzdem, genau wie wir, der hat irgendwie was, finde ich. Ich finde den
hotter. Er ist ein Typ.
Ich finde den hotter als Thomas, weil Thomas sieht aus 0815, finde ich.
Ja, ich finde halt, dass jeder...
Ey, doch, jede, wer geiler aussieht von den beiden Typen, ist schon okay, wir können auch...
Gerli ist auf jeden Fall ein krass interessanter Typ. Mich hat er aber, ich fand zum Beispiel bei Wer sind die Millers, hat er auch mitgespielt, den habe ich damals geguckt. Und da fand ich den so hässlich, dass er mich wahnsinnig gemacht hat. Und
wer sind die Millers?
Also Familie.
Die Frage tut sich jetzt bei mir auf.
Also Familie. Das ist eine komische Film mit Jennifer, Jennifer Aniston. Da gibt es aber so eine Szene, da tanzt sie, da hat sie eine Strip-Einlage in so einer Werkstatt. Das ist mega. Die Jenny, die kann es immer noch. Die bringt meinen Ofen immer noch zum Glühen, Leute. Und der ist auf jeden Fall der Sohn. Und ich finde, das hat sich krass gemacht, der hat ja bei Revenant mitgespielt. Weil ich habe damals gedacht, bei Millers habe ich wirklich noch bei dem so explizit gedacht, das denke ich gar nicht so oft bei Schauspielern. Was willst du in deinem Leben eigentlich mal Schauspielern? Und jetzt macht er echt vielen Filmen mit und noch relativ krasse Rollen. So, das ist echt nicht, der kann schon was. Der kann viel mehr, als ich im ersten Moment gedacht hätte von ihm. Mag ich. Naja, und auf jeden Fall geht es jetzt darum, Mino da rauszuholen und das mit aller Gewalt. Und das ist so der grobe Plot. Und natürlich wird das tragisch und das endet alles in so einem riesigen, also es wird viel zu groß, meiner Meinung nach. Es wird dann noch, nicht nur, dass dann irgendwann dieser, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, Lawrence oder wie er heißt, dass der dann, also hier der Two-Face-Typ, oder wie ich ihn auch gerne Nasenmann nenne, weil er einfach keine Nase hat, der dann einfach noch irgendwann so einen Mob anführt, indem er halt mit so einem Truck voll mit Benzin und Kerosin und was weiß ich gegen das Tor fährt und die halt dann da reinrennen und die ganze Zeit einfach diese Stadt niederrennen.
Also diesen Wallace oder Garrus oder wie auch immer der heißt, den finde ich irgendwie, das ist gar kein schlechter Charakter.
Er wird
überhaupt keine Zeit eingeräumt, deswegen wird überhaupt nicht klar, so richtig.
Die Muster, warum sie diese Stadt, also ja, es ist einfach nur so pures Chaos.
Ja, genau, warum muss er das jetzt so, und er hat auch davon nichts, weil er jagt sich auch selbst in die Luft, so. Das ist so, das habe ich nicht kapiert.
Nee, das habe ich nicht kapiert. Und ich finde, ab da spätestens fängt der Film auch in gewisser Weise an zu nerven, weil dann einfach zu viel passiert. Dann haben wir auf der einen Seite diese Gangs, die diese schöne Stadt niederreißen.
Und es sind auch so Sachen, die auch, finde ich, die nicht ordentlich zu Ende erzählt werden. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Wie zum Beispiel, er hat, also Thomas ist natürlich alle Frauen lieben, ist klar. Dann hat er so ein bisschen so eine Liebelei mit der Maus, der er das Serum dann auch gibt, so, die er dadurch auch rettet, worauf dann auch wie heißt sie noch, Theresa aufmerksam wird und merkt, okay, alles klar, wenn sie dadurch so lange überleben konnte, dann scheint irgendwas in seinem Blut zu sein, was sehr hilfreich ist. Dann hat er aber immer noch diese Liebelei mit Theresa, aber diese Liebelei mit dieser anderen wird überhaupt nicht zu Ende
Brenda.
Erzählt. Genau, mit Brenda wird überhaupt nicht so richtig zu Ende erzählt und so. Das ist ein bisschen merkwürdig gelöst so und auch, dass er am Ende dann irgendwie wieder...
Ja, ich finde, diese Brenda-Thematik, also die haben ja einen ganz kurzen Moment, wo sie sogar küssen, weil sie da auf diesem Serum sind, in diesem komischen Club.
Ja.
Aber dass er ja schon auch, wenn er sie küsst, Theresa sieht und sagt so, nein, ich kann das nicht und sowas. Er ist sich schon damit sicher, aber es wird halt einfach, es kriegt von ihrer Seite aus, ist das Thema einfach irgendwann beendet. So. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam, das stimmt vollkommen.
Genau, das wird nicht richtig zu Ende erzählt. Und das Problem ist halt einfach da, so ein bisschen, was sie im ersten Teil ganz gut machen, dass der Film relativ clean ist, aufgeräumt ist und so weiter. Da geht's, hat auch dann seine Momente, wo es ein bisschen hektischer wird. Aber das ist noch übersichtlich erklärt und später verschwimmen so viele Storys ineinander so. Also da werden zu viele Schauplätze aufgemacht so. Und das finde ich dann alles so, ja, das ist so, da gibt's so eine Situation, da versucht so ein Schiff irgendwie anzudocken, damit die da irgendwie rüberspringen können und das ist dann auch einfach so auf 3 Minuten gestreckt, wo man sich denkt, ja, das hätte man aber auch in 3 Sekunden irgendwie lösen können.
Hätte er einen Meter zurückgesetzt, wäre das Problem halt solved und sie wäre halt auch einfach, Theresa hätte auch überlebt. Also in dem Film gibt es immer wieder so Versagen, aber was einfach so, die Szene hast du das Gefühl, wurden nur des Versagens wegen eingebaut und dann machen sie dich wahnsinnig, weil sie den Film halt unnötig strecken und irgendwie teilweise echt die Story, also auch, dass dieser Jensen, dieser Bösewicht, der ja dann irgendwie so über die 2 Teile dieser Aiden Gillen zum Superbösewicht mutiert. So.
Das also wird aber auch nicht klar, warum erschießt er jetzt zum Beispiel seine Chefin?
Ja, warum die Tussi, die
ja... Warum muss er die jetzt erschießen?
Und die auch die Muster von Wicked, warum? Diese Frage, ich habe mir die ganze Zeit gehofft, kommt noch dieser Punkt, wo allen klar wird, weil eine, das haben wir im Kino ja sogar noch gehabt, diese Diskussion, lass uns gleich auf Jensen kommen, aber nochmal ganz kurz auf dieses Grundding. was ist jetzt eigentlich gerade das Problem? Ist jetzt Wicked wirklich so schlecht oder ist es das nicht? Was du eben schon auch gesagt hast mit Imperium und sowas, ne? Und das wird die ganze Zeit, ich hab gedacht, zuerst kommt bestimmt noch der eine Punkt, wo uns allen klar wird, so, okay, Wicked ist mega badass und sonst irgendwas. Ansonsten ist es halt einfach gerade eine Klassengesellschaft, denen geht's halt gut, den anderen geht's nicht gut. Und dann stürmen die halt so Hamburg schwarzer Blockmäßig dann da rein und keiner weiß so richtig warum. So, ja, ihr habt das nicht verdient, und ihr wollt halt irgendwie macht Experimente mit Menschen, um anderen zu helfen. Nein!
Und auch hier die Führung, also die Chefin von Wicked sagt dann irgendwann so, ja, es ist vorbei. So, wo ich so denke, okay, ja, dann ist er jetzt vorbei. Und dann läuft die einfach nur noch, wie eine Irre durch ihre Firma, die wie so eine irre Chefin, die weiß, dass sie gerade insolvent gegangen ist, aber noch so ein bisschen dem bunten Treiben so zuschaut. Das ist, weißt du, ich meine, wie so eine irre Chefin irgendwie in dem weißen Gewand, wie so ein toter Geist, schwebt die doch so die ganze Zeit durch ihre Firma und taucht irgendwo immer mal wieder auf, so, Theresa, es ist vorbei, lass uns aufs Dach gehen. So, keine Ahnung, und erzählt dann und labert so alles so ein bisschen irre voll, so finde ich. Und das sind alles so ein paar Sachen, die dann zu hektisch zu Ende erzählt worden sind. Da muss man natürlich überlegen, ist das eine Buchvorlage, wie wird das im Buch gelöst? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Aber das wird nicht ideal gelöst, auch die ganzen Motive von Jensen.
Ja, also, genau, von Jensen auch. Also das sind so ein paar Sachen, dass die Motive von verschiedenen Charakteren des Films werden einfach nicht ordentlich aufgeräumt zu Ende erzählt. Und bestimmt gibt es dahinter eine Story, weiß ich nicht warum. Vielleicht hätte man das in zwei Filmen besser lösen können, wobei bin ich mir auch nicht sicher, also wenn der Film jetzt noch eine Stunde länger gedauert hätte, ob das dann schöner erzählt worden wäre. Weil es ist dann halt am Ende, irgendwann ist einfach nur noch Chaos, irgendwann ist nur noch Krieg, irgendwann ist nur noch laut, Feuer, irgendwas so. Da passieren so viele Schlag-auf-Schlag-Momente, wo man sagt, okay, krass. Aber das nimmt einen auch nicht mehr so mit. So, also sterben dann auch Charaktere so und man ist davon nur noch so, man ist irgendwie nur so fast nur erleichtert, so, oh Gott sei Dank ist er jetzt, tot, weiter geht's. So, ja, also.
Weil dann endet der Plot hier endlich mal.
Dann ist diese Geschichte endlich mal abgeschlossen, so, weiter geht's. Und, dann irgendwann kann man ja auch sagen, wie das endet, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt spoilern wollen, den lassen wir vielleicht weg. Wie das am Ende alles ausgeht. Auf jeden Fall ist es halt irgendwann dieser Chaos-Moment, da hat mich der Film dann so ein bisschen, dann auch einfach irgendwann war ich dann so, ja, da war ich dann auch irgendwann mal so, ach, egal, wie es ausgeht. Also das sind dann halt so Probleme, die der Film dann leider hat. Aber, also ich finde, der dritte Teil wird da so ein bisschen dem, was der erste Teil verspricht, nicht so ganz gerecht, leider, am Ende zumindest. Es geht auch sehr gut los. Ich mag, wie gesagt, diese ganzen Szenen am Anfang, die Befreiung dieser Probanden und so. Das mochte ich alles. Generell so diese Jungs so vom rechten Arm, da ist auch eine Ärztin dabei. Das sind auch so Leute, die werden auch dann irgendwie, ja, ich glaube, weiß nicht, diese Ärztin vom rechten Arm, stirbt die dann irgendwann? Wird die erschossen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
Brenda.
Nee, nicht die Brenda. Es gab noch eine andere Ärztin. Am Anfang diese ältere, die kennt auch die Chefin
von Jensen erschossen, oder?
Wird erschossen, ja, ich glaube auch. Ja, egal. Also Fakt ist, es gibt coole Charaktere, viele bekommen auch ihren Platz, viel zu viel Thomas. Wirklich, ich muss jetzt nochmal rein, weil ich muss diese eine Person retten. Wahrscheinlich werden wir alle dabei sterben. Gott, Spaß. Ey, also, naja.
Der ist halt so gesichtslos, ne, finde ich. Also ich finde, dass er für die Hauptrolle irgendwie, ich meine, wahrscheinlich muss die so sein. Das haben wir aber gerade, das gleiche Problem haben wir drüben bei American Gods, die Serie, die ich ja mit für Ashbash Gods mit Marek zusammen gucke, dass diese Serie, uninteressanteste Figur der Serie ist die Hauptfigur. Mit Abstand. Der Haupttyp ist einfach Shadow, der ist einfach super langweilig. Und der Rest ist schon mega nice. So.
Genau, das ist halt auch so ein bisschen ein Problem, dass Thomas so ein bisschen langweilig ist. So. Es mag sein, dass das ein paar Mädels anders sehen. So. Aber da muss man auch mal ehrlich sagen, Theresa
ist jetzt auch super langweilig.
Die ist jetzt halt auch kein Highlight. So dann, und diese Brenda, die ist ganz cute und ganz süß und so. Und natürlich hat sie, und ich finde auch im dritten Teil ist Brenda, finde ich auch schon bei weitem cooler als im zweiten. Wird richtig nice hier, ihr Brendas.
Jorge.
Genau, Jorge. Wird cool, bekommt am Ende meiner Meinung nach auch viel zu wenig Zeit, weil er sich irgendwann einfach rausnimmt. Das ist mir auch nicht so klar gewesen, warum der irgendwann sagt so, ja Leute, ab hier bin ich raus, hier mache ich nicht mehr mit und so, tschüss.
Der hat so komische Erzählstrukturen, der Film, ich weiß es nicht. Jensen geht mir einfach irgendwann, finde ich als Bösewicht eigentlich geil, weil Aiden Gillen einfach ein geiler Bösewicht ist, geht mir aber einfach irgendwann nur noch auf den Sack.
Weil er total, und
das ist witzig, das
wird in der Situation auch grinst, ne?
Ja, das Problem ist, genau das gleiche Problem hatte ich mit ihm schon mal, nämlich in Quantum Break. Quantum Break ist ein Videospiel, gemacht von Sam Lake, dem Schöpfer von Max Payne und Alan Wake. Und da sind ganz, ganz viele, das Spiel ist krass, ganz kurz für dich, weil in dieser Serie, in diesem, die haben eine Serie gedreht für dieses, für die einzelnen Kapitel dazwischen mit echten Schauspielern, die auch im Spiel sind. Ganz viele bekannte Leute haben da mitgemacht. Und diese Serie ändert sich, je nachdem, wie du dich im Spiel verhältst, verändern sich auch Teile in der Serie. Das ist eigentlich ganz interessant gemacht. Und da spielt er auch mit. Und da geht er mir am Ende aber auch nur noch auf den Sack. Der ist ja auch der Antagonist. Und er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck. Er macht immer das Gleiche. Und irgendwann ist man einfach nur noch genervt von Aiden Gillen. Das ist leider, ich finde den eigentlich immer im ersten Moment, denke ich mir, nice, Aiden Gillen. Dann merke ich immer wieder am Ende so, ach, der geht mir irgendwie auf den Sack. Der spielt immer das Gleiche. Und da rennt er einfach immer nur rum, schießt auf alles, hat keine Motive, ist einfach nur noch pissig auf alles die ganze Zeit. Am Anfang ist er noch so, ja, ist die ausführende Kraft. Und irgendwann ist er, nein, ich habe den Laden übernommen. Ja, aber mit was hast du denn hier übernommen? Ist der letzte Puff, Alter. So, alles ist kaputt. Draußen herrscht der Krieg, so die ganze Stadt versinkt im Chaos. Du kannst dir nichts mehr machen. Du willst dir noch das Antidot dir reinpfeifen, um deine, weil er auch vom Brand befallen ist, willst dir noch irgendwie ein bisschen Abhilfe verschaffen. Auch nicht geschafft. Ist einfach irgendwie ein komischer Typ. Und keine coole Figur, leider.
Nee, leider nicht. Leider gar nicht.
Und das ist das Hauptproblem des Films. Ich finde das ganz, ganz viel. Dinge, die sich in den ersten beiden Teilen abzeichnen, verschenkt werden und die wenigsten Figuren, also da bleiben Brenda und Gally, also, ne, und Jorge auch bis zum gewissen Teil, bleiben schon als coole Typen hängen und als coole Figuren, aber das meiste versinkt echt so ein bisschen, auch Newt, den ich echt mag, so, aber der halt einfach irgendwann belanglos ist.
Das Ding ist halt auch, so einen Typen wie Chuck im ersten Film direkt sterben zu lassen, fand ich halt auch ein bisschen so mittelgut, weil der war auch irgendwie cute. Der war schon irgendwie der hätte.
Vor allem hat er auch ein Kontrastprogramm gebildet, halt so dieses, ne? Der war so ein bisschen der kleine Nerdy-Boy, bisschen dicklicher, so. Ja. Und der hat halt einfach sowas, hat schon immer sehr ihn gut getan. Der wäre halt in dem Konstrukt auch so ein bisschen der Dustin gewesen und das natürlich nicht auf den Qualitäten eines Dustin, aber er hat ja irgendwie so diesen Ansatz gehabt. Und das verpuffen lassen sie dann halt verpuffen und das. Ich finde, ab dem zweiten Teil werden diese Filme leider, der erste ist der beste, finde ich, weil er noch am mysteriösten ist. Und der zweite und dritte, also gerade diese Reise, diese sehr lange, verworrene Reise mit sehr viel Zombie-Elementen im zweiten Teil, mich sehr oft an Last of Us erinnert hat. Und dann der dritte.
War ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
Ich habe den geguckt und gedacht, Christian Gruselig
ist ja, bestimmt. Ja, es waren schon zwei, drei Momente drin, da war ich so, oh, okay.
Ja, und im dritten denkt man, okay, jetzt sind sie am Ziel, jetzt wird hier irgendwie mal aufgeräumt und dann vergeigt man da teilweise Stellen, weil man sich irgendwie in Längen verliert, weil man sich irgendwie in Effekthascherei verliert und auch in der Belanglosigkeit der eigenen Charaktere, die man hätte besser ausbauen können. Und ich glaube, man muss den Film aus zwei Gesichtspunkten betrachten, nämlich einmal aus unserem Gesichtspunkt. Wir sind halt, also wir haben geguckt, ob er für uns funktioniert. Und ich würde ehrlich sagen, nee, also für mich funktioniert das Ganze nur mittelmäßig. Ich finde die Tribute von Panem, die ja einen ähnlichen Weg gehen, machen das viel besser. So, ich mag die Tribute von Panem sehr. Alle Teile finde ich sehr, sehr gut. Und zum Ende auch ein bisschen wirr, aber gerade der erste auch unfassbar stark. Und der ist noch ein bisschen absurder, noch ein bisschen brutaler. Maze Runner ist immer noch ein bisschen eine Spur vorsichtiger, geht immer noch den kleineren Weg, den Weg des geringsten
Widerstandes. Weißt du, was auch ganz kurz, sorry, dass ich jetzt hier unterbreche. Es gab so zwei, drei Momente, gerade im zweiten Teil, da habe ich gedacht, war das jetzt der Anflug eines Gags? Und das habe ich ja auch noch gesagt im Kino irgendwann mal.
Ist nicht witzig.
Ja, dass ich finde, dass wenn man in diese Maze, wenn man da wenigstens zwei, drei gute Gag-Autoren reingebracht hätte noch, die so, ich will jetzt nicht sagen Deadpool-mäßig, aber die so ein bisschen
Star
so
Wars-mäßig.
Ja, Marvel-mäßig. Star Wars, Marvel-mäßig, da noch so irgendwie so in die Richtung noch ein paar Gags gestreut hätten. Aber da passiert ja von Anfang bis Ende kein einziger Joke. Und das ist ja so, also sorry, aber so ein Film bietet sich doch mega dafür an, dass man mal in irgendeiner komischen Situation einen Spruch rausbringt, der mal kurz so ein Highlight setzt bei dir.
Ja, weil sie aber auch keine Figur mit dem jeweiligen Charakter schaffen, so. Das ist voll krass, das machen sie nicht.
Ja, genau, ja, aber ich meine, das ist ja, dieser Gally oder so hat am Ende mal kurz einen so einen Spruch, wo man so ein bisschen so ein Schmutz hat. Aber das war's halt irgendwie. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das Thema Humor komplett umgangen haben. So. Also das, ich meine, du kannst ja trotzdem auch in der Dysturbie, also gerade in so einer Situation neigt der Mensch ja dazu, so eine Art, so einen Galgenhumor dann quasi an den Tag zu legen, so, und dann halt irgendwann mal so einen Gag zu bringen, auch in der Situation, wo es total so Bruce Willis-mäßig stirbt langsam, wo dann einfach mal so ein Spruch wenigstens kommt, so ein One-Liner irgendwie so, wo man sich denkt, okay, da war jetzt irgendwie, aber da war gar nichts. Und das finde ich jetzt einfach auch ein bisschen schwach, so. Da hat man sich ein bisschen, weiß nicht, warum man sich da
sagt. Ja, weil der auch, der ist ja für junge Leute so, und dann ist der da so komplett bierernst und trocken und sowas. Und ich finde, es gefehlt dann auch zum Beispiel, Tribute von Panem hat dann auch noch so Absurditäten drin, wenn ich die jetzt einen direkten Vergleich stelle, und die fehlen da halt. Also irgendwie macht der Film leider an vielen Stellen nicht das, was er hätte machen müssen. Und die werden leider nicht besser, finde ich. Ich finde, der dritte ist der zweite und der dritte sind wesentlich schwächer als der erste. Der erste hat schon was, den kann man schon mal gucken. Man kann den Rest auch mal so mit den Kids sonntags, mittags gucken, aber so richtig, also ich habe jetzt keinen Grund, ihn nochmal in meinem Leben zu sehen, muss ich leider sagen. Das ist schade, weil Potenzial ist da. Ich glaube, Kids finden ihn trotzdem cool. Ich habe mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute im Kino, die für die Scheiße gebrannt haben, die halt irgendwie auch vielleicht erst 16, 17 waren.
Der den Brand?
Ja. Dass die da ziemlich, also weil es auf Toilette passt, laufen, hey, es war so geil, ne? Am Ende war es mir ein bisschen zu brutal, aber es waren halt so Kids und Mädels und sowas, die haben halt einfach Spaß mit dem Film gehabt. Und ich glaube, wenn man es aus dem Gesichtspunkt betrachtet, mit 15, 16 hätte ich den, glaube ich, auch ganz nice gefunden. Aber jetzt finde ich den einfach nur gerade, also wenn ich was in dem Genre gucken will, dann gibt's leider bessere Blockbuster, aber man. Ja,
also genau so. Es ist natürlich ein Film, der für eine gewisse Zielgruppe super funktioniert. Man muss das natürlich auch immer in der Relation sehen. So, als ich 7 Jahre alt war, dachte ich ganz, ganz fest, dass Mrs. Doubtfire der beste Film der Welt ist. So. Das war für mich eigentlich beschlossene Sache. Und da muss man natürlich dann irgendwann, sagt man, okay, vielleicht ist es nicht der beste. Dann wurde mir klar, Ocean's 11 ist der beste Film, den es je gab. Und so ging das halt immer weiter. Und ich glaube, dass es für die Jungs und Mädels, die da hinter uns saßen, und wir waren wirklich mit Abstand die Ältesten. Nein, ganz vorne. In der dritten oder vierten Reihe saß ein sehr alter Herr. Das fand ich total süß, dass der da alleine im Kino war. Den haben wir später nochmal im Parkhaus getroffen. Aber ansonsten waren wir schon die Älteren im Publikum. Und ist eine andere Zielgruppe, aber alles cool. So sollen sie machen. Ich fand der dritte Teil, wie du schon sagtest, wir haben das gleiche Fazit. Wir haben da während des Films haben wir schon genug drüber geredet. Hatten wir genug Aufmerksamkeit, um uns ein bisschen zu unterhalten. Und danach haben wir ja auch, also wir sind einer Meinung. Kann man ja mal so sagen.
Ja.
Ich muss ja jetzt nicht auch nochmal ein großes Fazit machen, eigentlich.
Kann man machen, muss man nicht, ist ein normaler Hollywood-Blockbuster, aber geht definitiv besser und als Abschluss dieser Trilogie, keine Ahnung, wenn ich da voll im Thema bin, ich weiß nicht, wie ich den finden würde, wenn ich jetzt mega der Fan wäre, ich glaube, dann wird er mir schon reichen, aber mir persönlich als jemand, der da eher so als Beobachter dran geht, fand ich das eher alles so.
Würde aber interessieren, die Sicht von Leuten, die das Buch gelesen haben. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, so...
Ich habe ja vorhin noch ein bisschen umgefragt, vielleicht ist das die Überleitung, Christian, dass wir nochmal ganz kurz...
Ach, du hast das echt gemacht?
Ja, habe ich wirklich, na klar.
Geil. Soll ich mal kurz halten, dann kannst du
das Handy... H&M bricht um ein Drittel ein, steht hier gerade in den News. Liegt das daran, dass sie diesen schwarzen Jungen in das Affen-T-Shirt gesteckt haben?
Oder? Ja, sag doch mal, was sagst du denn dazu, zu diesem schwarzen Jungen im Affen-T-Shirt?
Das ist halt einfach, also ich habe es gesehen und war so, Mann, also ihr hattet schon Bock auf Presse, oder, ihr Idioten? Also... Ich meine, das kann doch keinem passieren, durch Zufall. Das kann doch so einem großen Schwachsinnsunternehmen nicht passieren.
Das habe ich mir auch gedacht. Das geht durch so viele Eminem Revival.
Ja, der kommt auf eine Tour nach Hannover.
Ich habe heute geguckt, was Eminem-Karten kosten.
133 Euro.
Nein.
Wie viel?
Weniger. Mehr. 179 Stehplätze und die besonders guten Plätze 2,99.
Ja. Für Eminem, Alter.
Eminem im Jahre 2018. Freundin von mir komplett ausgerastet. War ich auch wieder so, ja, vielleicht sollte ich dich einfach deabonnieren.
Max, was machst du da eigentlich gerade? Willst nach irgendwas gucken, nimmst Freundschaftsanfrage an. Das ist halt so Maxi, ne?
Ich hab die nicht angenommen. Huch. Naja, hab ich vergessen.
So ist es. Nee, aber ich will nicht zu Eminem. Also das können wir schön lassen. Jetzt bist du hier in der Autokino-Gruppe, hast du da was gepostet. Die Autokino-Gruppe, oder?
Ja,
auf die können wir uns verlassen.
Ja. So. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Ich habe mir vorhin schon ein bisschen was durchgelesen. Ich habe nämlich auch geschrieben, gebt euch ruhig ein bisschen Mühe und schreibt mir nicht bitte nur, fand ich gut und scheiße. Vanessa Schiedlo schreibt den Erstkommentar, Teil 1 fand ich super, Teil 2 war leider große Scheiße. Toll, danke Vanessa für den guten Kommentar. Hier, die Nadja. Nadja, treue Hörerin, war auch beim Autokino-Event. Gerade bei dem dystopischen und belastenden Material finde ich, dass oft eine Ebene beim Film verloren geht. So auch bei Maze Runner. Das Fehlen von innerem Monolog nimmt sehr viel vom Gefühl weg und schlägt sich auch auf die Story nieder. Anscheinend ist da sehr viel innerer Monolog im Buch. Da es keine alltäglichen Vorkommnisse sind, ist der Einblick in die Gefühlsebene nicht mehr so wichtig gewesen. Bei einer Rom-Com kennt man auftretende Gefühle immer ungefähr selber. Bei Maze Runner war es emotional schwieriger nachvollziehbar. Persönlich fand ich also die Buchform deutlich spannender und mitreißender. Margot Lühn schreibt, Bücher nicht gelesen, deshalb nur die Meinung zu den Filmen. Der erste war gut gemacht, das Ungewisse rund um das Tal und das Labyrinth war greifbar nachzuvollziehen. Das brachte die nötige Spannung und die Auflösung machte neugierig auf Teil 2. Im zweiten wurde es größer, actionreicher, aber auch konfuser. Wer gegen wen und warum? Dazu Zombies, noch mehr Verschwörungen und so weiter. Immer noch kein schlechter Film, aber es verlor den Charme des ersten Teils aufgrund von zu viel von allem.
Ja, das hat er gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
Ja, das sieht er genauso wie ich. Ulrike schreibt, die Bücher sind großartig, fand die Filme auch gut, aber nach dem zweiten Gucken muss ich sagen, dass ich schon ein bisschen Angst vor dem dritten habe, weil die wichtigen Sachen nicht richtig sind im Film. Könnte mich da ewig drüber aufregen, aber es sind schon prinzipiell ganz gute Filme. Für Jugendfilme echt okay. Danke, Eddie, für den Mega-Kommentar. Sebastian Scheurer, Teil 1. War krass verwundert, dass Filme mit einer Frau und 30 Männern im Wald, die im Wald ausgesetzt sind, auch so ausgehen können. Teil 2 wirkt irgendwie extrem gewollt, so nach dem Thema, das wird unser Hunger Games. Aber trotzdem finde ich den als Sonntagsnachmittagsfilm ganz solide. Hier Sven Schrödel schreibt, relativ lange. Die Bücher waren an sich gut, auch wenn der zweite Teil sich in der Mitte recht zieht. Der erste Film war gut umgesetzt und hat auch, wohl es Unterschiede zum Buch gab, gut unterhalten. Der zweite Film hat mir nicht so gut gefallen, da er entweder Handlungen aus Buch 2 und 3 kombiniert oder ganz neue Schauplätze schafft. Kommt darauf an, wie es im dritten Teil gelöst wird. Insgesamt ist der zweite Teil verwirrender, mit mehr Logiklücken. Als Teenie-Buchreihe noch okay, allerdings nicht mehr so gut wie der erste. Habe aus englischsprachigen Ländern schon gehört, dass der dritte besser sein soll, also habe Hoffnung.
Kontakte nach Hollywood, glaube ich.
Ja, unser Mann in Hollywood.
Sven. Ja, aber willst du noch mehr vorlesen? Oder? Ich würde sagen, ich finde, da sind gibt es jetzt nicht große Meinungsverschiedenheiten.
Ich nehme auch den hier von Luisa, weil die hat sich echt Mühe gegeben, das ist auch, ich glaube. Was denn?
Nee, ich würde nur gucken. Luisa wusste ich jetzt.
Luisa W. Das ist die erste Reihe, bei der ich erst die Bücher gelesen habe, bevor die Filme überhaupt rauskamen. Vorher konnte ich Beschwerden darüber, dass zu viel rausgelassen wurde, nicht verstehen. Ich hatte mich wirklich sehr auf die Filme gefreut und die Umsetzung ist gut, aber mir fehlt die Liebe zum Detail. Im Buch gibt es so viele Szenen, die einfach für den Charme dieser Buchreihe sorgen, die in den Filmen fehlen. Die Filme allein betrachtet sind gut, die Schauspieler sind passend gewählt, die Story finde ich innovativ und sehr spannend und ich freue mich schon auf die Umsetzung von Teil 3. Sonst kann ich jedem nur empfehlen, die Bücher zu lesen, die sind sehr spannend geschrieben, es wird nicht langweilig, es macht auch sehr leicht, ist auch sehr leicht, die zu lesen. Toll. Ja, keine Ahnung. Aber sie sagt, ich glaube, das finde ich nämlich auch, ich finde, wenn du so eine Buchverfilmung siehst von Harry Potter oder auch, was ist noch so eine ganz große Buchverfilmung, so aus dem Kinderbuchbereich, Tribute von Panem, ich finde, dass da Gefühle besser transportiert werden und das, ich finde auch Maze Runner, allein weil Thomas schon so gesichtslos ist, gibt der mir super wenig, der ist nicht so greifbar für mich, ich weiß nicht. Und ich war echt gewollt, den zu mögen.
Bessere Besetzung für Thomas?
Jack Black oder Seth Rogen.
Oh, auch nicht schlecht, ja. Ja, Leute, das war unser Maze Runner Podcast.
Haben wir das auch mal gemacht?
Haben wir das jetzt auch mal gemacht? Endlich abgehakt. Ja, wir. Ich
hab was vom Pile of Shame gekratzt.
Ja. Hast du gerade gepupst?
Nee, ich habe meine Knochen geknackt.
Also. Ja, Leute, ansonsten bleibt nur zu sagen, esst mehr Kapern, kommt auf der Tour vorbei und, Kaban und Kaba, die große Tour.
Patreon, immer.
Patreon immer, genau. Da gibt es ein bisschen Sporty News von mir, von Grisi, von Maxi vielleicht auch noch was. Ich gehe jetzt ins Bett, Max. Wir sind ziemlich müde. Wir liegen nämlich, ich liege sehr dumm da, schon die ganze Zeit.
Ich bin gespannt, du gleich aufstehst. Wird super, ich film's. Dann, ja, war's mit Autokino.
Vielleicht falle ich auf deinen Millennium-Falken.
Das wäre nicht so gut. Bis dann, tschüss.
Tschüss.